Ja, meine Lieben, es geht wieder los und wir haben jetzt einen schönen Einstieg gehabt in die Michaelszeit, überhaupt in die Zeit, in die wir jetzt hineingehen. Das heißt in die Zeit der intensiven geistigen Arbeit eigentlich. Denn was heißt diese Michaelszeit? Diese Michaelszeit heißt vor allem, dass man baut auf die Kräfte, die man wirklich aus dem eigenen Ich heraus schöpfen kann, aus dem, was man aber aus der Natur hereingenommen hat. Nicht wahr? Im Frühjahr, im Sommer ist das ganze geistige Leben draußen in der Natur. Das steigert sich also zu Johanni hin, geht dann noch so ein bisschen darüber hinaus sogar und beginnt sich dann zurückzuziehen. Aber wohin zurückzuziehen? In uns. In uns. Das heißt, wir nehmen diese Kraft hinein, wir tragen sie dann in unserer Willenskraft drinnen. Diese geistige Kraft, die draußen den ganzen Kosmos in Wahrheit gestaltet, die ganze Erdenwelt auch gestaltet. Diese gewaltige Kraft tragen wir in unserem Willen drinnen. Und gerade der Wille ist ja aber das, was zunächst unbewusst ist. Wir wissen nicht, wie er wirklich passiert. Nicht nur mit den Gedanken, wir wollen etwas. Und wir haben vielleicht ein Gefühl dabei auch irgendwie, aber wie der Wille wirklich in Tätigkeit kommt, das verschlafen wir ja normalerweise komplett. Wir wissen ja nicht einmal, wie die Muskelbewegung zustande kommt. Wir wissen ja nicht einmal, wenn wir im Denken den Willen rege machen, wie passiert es eigentlich, dass ein Gedanke zustande kommt. Weil wir merken nur erst, wenn er da ist, normalerweise. Das ist ja ganz stark der Ausgangspunkt dann von Rudolf Steiner gewesen, das, den Moment zu beobachten, da tiefer zu gehen, nicht den fertigen Gedanken nur zu erleben, was wir normal tun, sondern ihn in seinem Entstehen zu beobachten, in seinem Werden. Dann merkt man, wie er aus dem Geistigen kommt. Wir erleben den Willen normalerweise deswegen nicht in Wahrheit, weil er das Geistigste an uns ist. Und wir halt heute ein Bewusstsein haben, das mehr aufs Äußere, aufs Sinnliche gerichtet ist. Und auch das normale Verstandesmäßige ist ja eigentlich auch auf die sinnliche Welt geprägt. Nicht? Weil die ganzen Begriffe, die wir eigentlich verwenden unter Tags, sind alle auf die sinnliche Welt geprägt. Das heißt, das sind keine wirklich geistigen Begriffe mehr, sondern sie sind etwas Abgestorbenes Geistiges, könnte man sagen. Gerade dadurch passen sie auf die, na zumindest an der Oberfläche, tot erscheinende Welt. Also die Welt der Gegenstände, die Welt der festen Formen und so weiter. In Wahrheit kann man mit diesem Denken schon nicht einmal das Fließende wirklich ergreifen. Denken an Naturwissenschaften oder so, wenn man versucht, das Fließende irgendwie zu berechnen, kommt man schon in Schwierigkeiten. Was macht man? Man führt es zurück auf tote Gegenstände, man tut so, als wäre das Wasser aus kleinen Molekülen gebaut, das sind also wenigstens winzig kleine Gegenstände und mit denen kann ich dann rechnen irgendwie. Für die Praxis passt das ganz gut, aber das heißt, ich kann dieses Fließende, dieses Zerrinnende, dieses Strömende, dieses beständig neue Formen annehmende, tut man sich unheimlich schwer, das zu denken, jedenfalls in Verstandesbegriffen. Ist es im Grunde nicht wirklich zu fassen. Man kann sie nur annähern, aber das ist eigentlich immer ein bisschen eine Schwindelei, sich anzunähern. Also die ganze höhere Mathematik, die Differential- und Integralrechnung ist im Grunde so ein bisschen ein Schwindel. Man summiert halt im Grunde kleinste Teilchen zusammen und glaubt, man hat dann das Ganze. In Wahrheit kommt man ja in diese Welt erst hinein, wenn man in ein bildhaftes Denken kommt, in ein imaginatives Denken kommt, in ein Denken, das eben erst dann aufleuchten kann in Wahrheit, wenn ich nämlich loskomme vom Werkzeug des Gehirns. Das ist der Punkt. Und das ist ich sage einmal, die Zeitaufgabe heute überhaupt. Weil wir stehen so total am Absturz, dass dieses Geistige, das sich im Denken kundgibt, dass das komplett gefesselt wird an dieses Ding da oben. von früh bis spät gefesselt wird da oben. Das ist der Herr Ahriman, der von unten kommt. Ja. Ich meine, er hat seine guten Seiten natürlich auch. Er gibt dem Denken Klarheit und feste Formen und so weiter. Er gibt Bewusstheit, er gibt Einsamkeit. Das heißt aber auch, ich bin auf mich gestellt irgendwo, das ist ganz stark beim Ahriman, das hängt dann eher mit der Kain- und Abel-Geschichte zusammen. Also das ist drinnen, aber er darf halt nicht überhand nehmen. Also wir müssen es schaffen, diesen Prozess der seelischen und geistigen Auferstehung zu machen. Zu Ostern feiern wir die Auferstehung des Leibes, wie es so schön heißt. Also das heißt, im Grunde geht es da um die Vergeistigung der unteren Wesensglieder des Menschen. Also das heißt, des physischen Leibes und des Ätherleibes letztlich. Also die zwei sind ganz besonders betroffen davon, von diesem Auferstehungsgeschehen, das von Golgatha ausgeht. Und das ist etwas, was eben durch den Christus in die Welt gebracht wurde, durch dieses, man könnte sagen, Mittelpunktsereignis der Erde, dass sich also ein ganz hohes geistiges Wesen oder sprich die Geistigkeit der Welt schlechthin verbunden hat mit dem Irdischen. Das ist so im Großen das, was wir im Kleinen nämlich machen müssen. Wenn man schaut, also, was ist der Unterschied zwischen der vorchristlichen Zeit und der nachchristlichen Zeit? Jetzt rein unabhängig vom religiösen Bekenntnis als solches, weil wir dürfen diese Sache nicht im Rahmen eines religiösen Bekenntnisses sehen. Also der Christus hat nichts mit dem Christentum zu tun, das durch die Kirchen vertreten wird. Ich sage nichts. Es ist unabhängig davon. Das kann ich finden in allen anderen Religionen. Ich kann es finden unter Umständen bei irgendeinem Atheisten, der glaubt, Atheist zu sein, und der findet es trotzdem. Weil er nämlich die eine Aufgabe begriffen hat, ich muss mich so sehr mit der Erde verbinden, dass ich die Verbindung zum Kosmos ganz verliere. So tief muss ich hinuntersteigen. Das ist die Aufgabe sozusagen des neuen Geisteswegs. Ich muss durch diesen Punkt durchgehen. Ganz hinuntersteigen. Und das ist die eine Seite dieses Kreuzesausspruchs des Christus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese völlige Verlassenheit zu spüren, wo aber im Grunde dieses Geistige selber ja heruntersteigt. Das ist ja das Paradoxon. Der Christus ist die schaffende Weltgeistigkeit schlechthin, der tätig ist in der Welt. Er ist der Schöpfer, der in Erscheinung getreten ist, sozusagen, in Erscheinung getreten dadurch, dass er mal die ganze Schöpfung herausgebracht hat. Weil darum unterscheiden wir diese verschiedenen Aspekte des Göttlichen oder des Geistigen, weil das eine ist Gott in seiner absoluten Unbegreiflichkeit, in seinem Nicht in Erscheinung treten, das ist der Vater Gott. Das hat dieselbe Unbewusstheit sozusagen für uns wie unsere Willenskraft. Das heißt, wenn ich wende mich zum Vater Gott, heißt das, ich wende mich schlafend zum Göttlichen und lasse mich von ihm tragen. Wenn ich mich zu Christus wende, kriegt es schon einen anderen Aspekt, da entdecke ich das eigentlich in dem ganzen Reichtum der Schöpfung. Im Grunde, da steckt es dahinter, ist die gestaltende Kraft, ist die treibende Kraft, also die in Erscheinung tritt. Die Vatergöttlichkeit tritt nicht in Erscheinung, die ist die ewig verborgene Seite sozusagen. Und mit diesem in Erscheinung treten ist aber jetzt für uns die nächste Aufforderung gegeben, sozusagen uns mit dem Geist zu verbinden, das heißt, das Ganze ins Bewusstsein zu bringen. Man könnte sagen, die Vatergöttlichkeit wirkt im Willen, besonders oder ist vergleichbar der Willenskraft, ist von mir aus die kosmische Willenskraft schlechthin, die alles trägt im Untergrund. Mit der Mitte, mit dem Christusprinzip beginnt es in Erscheinung zu treten, das setzt es in die Tat um, das ist eigentlich auch der Weltenkünstler, so haben es die Die Inder aufgefasst, weil die haben genauso schon davon gesprochen, sie nennen ihn halt anders, das ist der Vishvakarman, das ist eigentlich der Weltentäter, der Weltentätige. Karma, Karman, da hängt Karma damit zusammen und das hängt ja mit Tun zusammen. Also jetzt wirklich die Welt nach außen gestalten.
Und der Shiva?
Bitte?
Der Shiva?
Der Shiva, naja, beim Indischen ist es natürlich sehr schwierig, weil da gibt es eine ganze Menge Götter und es gibt verschiedene Perspektiven. Diese verschiedenen Göttergestalten kommen deswegen zustande, weil je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet. Also da gibt es ja zum Beispiel eben auch diese Dreiheit von Brahma, Vishnu und Shiva. Da ist aber eigentlich auch der Vishnu in der Mitte, der es in die Tätigkeit umsetzt. Der Shiva ist der, der es dann wieder auflöst. Der interessant wird, wenn der Abbau wieder beginnt. Und dann kommt es aber zu Bewusstsein, dann kommt das Geistige herein. Das heißt, das würde jetzt entsprechen der Herbsteszeit. Das würde dem entsprechen, wo also sozusagen der Blätterfall kommt, wo das, was vorher aufgeblüht ist, was Vishnu hervorgebracht hat, wo das jetzt wieder verfällt. Das heißt, als äußere Schöpfung sich zurückzieht und jetzt kommt es darauf an, ob es im Geistigen aufsteigt. Das heißt, in unserem geistigen Bewusstsein aufsteigt und in uns Kraft wird. Kraft wird, die sich aber aus diesem Weltenwillen erhebt, den ich zu meinem eigenen Willen mache. Das ist der Weg, der geht jetzt. Also wenn man es mit dem Jahreslauf vergleicht, dann kann man sagen, bis zu Johanni und etwas darüber hinaus wirkt dieser Weltenwille überall da draußen. Und meine Aufgabe ist jetzt, den hereinzunehmen. Oder zumindest ein bisschen was davon hereinzunehmen, eh nicht den Ganzen. Ich meine, der Christus, der sich auf Erden inkarniert, wäre der den gesamten Willen hereinnimmt. Das hängt mit dem zusammen, auch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und in Wahrheit ist es aber der gleiche Wille. Und das ist immer das Paradoxon. Also genauso bei uns im Kleinen, bei uns als Mensch, wenn wir aus unserem wirklichen Ich heraus tätig sind, etwas wollen aus unserem Ich heraus, vollziehen wir den göttlichen Willen. In völliger Freiheit. Das ist das Paradoxe. Wir tun nicht einfach, was Gott befiehlt, sondern wir sind die Vollstrecker des göttlichen Willens, der durch uns in Erscheinung tritt. Also das heißt, Gott will durch uns. Oder wir wollen mit Gott. Oder Gott will mit uns. So könnte man es auch sagen. Man könnte es ohne weiteres umkehren. Ja. Manche Mystiker haben das so ganz toll ausgedrückt. Also Meister Eckhart zum Beispiel. Also Gott könnte nicht einmal das kleinste Würmchen ohne mich schaffen. Er braucht mich, um sozusagen den Willen tätig werden zu lassen. Ja, er braucht sein Gegenüber. Und das sind wir. Jeder von uns ist halt ein Teilbereich davon zunächst einmal. Wir schaffen es natürlich nicht, den ganzen göttlichen Willen umzusetzen, aber einzelne Willensimpulse eben. Und die verwirklichen sich durch uns oder auch nicht. Wenn wir den Willen nicht in Bewegung setzen, passiert es nicht. Und es ist eben gerade durch die Individualisierung so, dass wirklich gewisse Dinge, gewisse Willensimpulse nur durch ganz ein bestimmtes Individuum in die Welt hereinkommen können. Wenn es dieses Individuum nicht hereinbringt, wird dieser Willensimpuls halt in der Welt nicht umgesetzt. Das kann kein anderer übernehmen. Also das ist etwas, was dann fehlt. Das heißt, es ist auf jeden Einzelnen gerechnet. Das ist sozusagen das neue Schöpfungsprinzip, das im Grunde entstanden ist mit diesem Durchgang, wie es halt im Christentum geschildert wird, dass sich der Christus mit der Erde verbindet. Ab dem Moment beginnt das eigentlich. Ab dem Moment beginnt es, dass der Mensch diese Aufgabe hat, ganz individuell jeder ein bisschen was von dem göttlichen Willen tätig umzusetzen.
Und bewusst.
Bewusst, voll bewusst, voll bewusst. Alles, was vorher war, war nicht voll bewusst. Jetzt gibt es natürlich viele, die noch zurückstreben nach dem unbewussten Zustand. Also die den alten Zustand wieder suchen. Die daher nicht das Ich suchen, nicht das sozusagen den göttlichen Funken im einzelnen Menschen. Weil die Gottheit hat sich eigentlich ausgegossen in die einzelnen Menschen. Könnte man sagen, auch dieses Bild könnte man gebrauchen. Und es kommt gerade auf diese Individualisierung an. Für die ganze Weltentwicklung überhaupt für die ferne Zukunft, ganz neue Perspektiven entstehen, die es bisher noch nie gab in der Form. Also auch die alten Weltschöpfungen, die unserer Erde vorangegangen sind, da gab es kein geistiges Wesen, das eine solche Aufgabe hätte übernehmen können, wie sie jetzt langsam beginnt, der Mensch zu übernehmen. Das heißt, dass er wirklich so ein Ausgangspunkt wird, ein völlig freier Ausgangspunkt. Und der göttliche Wille sozusagen, definiert sich durch diese freien Willensentscheidungen der freien Individuen. Das heißt, die Gottheit als solche gibt sich in die Hand der Menschen im Grunde. Das
reproduziert sich somit selbstständig.
Ja. Aber es entsteht eben diese unheimliche Bereicherung durch jede einzelne Individualität. Also vorher war es eine Quelle, die halt alles Schöpferische hervorbringt. Jetzt sind es
viele
Milliarden Quellen im Grunde. Man kann schätzen, was es an menschlichen Individualitäten gibt, wenn ich die Toten dazu rechne, sind das sicher, wird nicht viel auf 100 Milliarden fehlen. Also es ist eine ganze Menge. Weil es ist sicher mehr als das Zehnfache der zurzeit auf Erden inkarnierten Menschen. Weil es ein viel größerer Teil ist ja drüben. Also das heißt, in Wahrheit, der größte Teil der Menschheit lebt drüben. Es ist immer nur ein kleinerer Teil, es ist ja unten, obwohl man zugeben muss, dass es halt ein bisschen drängt auf Erden schon und das wird noch rapide zunehmen. Also denke mal immer, wenn ich zurückblicke, wenn ich in die Schule gegangen bin, gab es 4 Milliarden Menschen. Jetzt sind wir knapp vor 8 Milliarden. Ja, also 7,5 Milliarden sind wir schon. Also über 7,5 Milliarden. Also das wird sehr schnell gehen. Es wird nicht ewig so weitergehen. Es zeigt nur, dass also sehr viele jetzt halt zur Inkarnation drängen. Offensichtlich ist das die spannendste Zeit schlechthin, wo alle dabei sein müssen. Aber wir es vielleicht nicht immer so empfinden und denken, aber es ist eigentlich eine ganz, ganz entscheidende Zeit. Weil entscheidende Zeit deswegen, weil jetzt gut 2000 Jahre nachdem dieses Christusereignis passiert ist, langsam die Chance besteht, dass das Bewusstsein aufwacht bei den Menschen, auch fürs Geistige. Hängt natürlich auch mit anderen Faktoren zusammen, hängt zusammen, dass es ja vor etwas mehr als 100 Jahren das finstere Zeitalter erst abgelaufen ist, wo überhaupt also wieder die Möglichkeit war, neue geistige Einblicke zu bekommen, zumindest für die Mehrheit der Menschheit. Aber trotzdem, das dauert eine Weile, bis dieser Impuls zu tragen kommt. Und wir haben ja gesehen, das 20. Jahrhundert war ja die pure Katastrophe im Grunde. Also der Impuls, dagegen zu arbeiten, gegen die geistige Entwicklung, war ja massiv. Das hat, ich will nicht einmal sagen, im Ersten Weltkrieg, es hat schon davor angefangen. Also, weil der war auch nur eine Folgeerscheinung von dem, was schon davor war. Und der Zweite Weltkrieg war nur das Anhängsel dran, im Grunde natürlich die Steigerung des Ganzen auch zugleich. Aber im Grunde ist das ein Konflikt, der dann in Europa scheinbar eine gewisse Zeit Atempause gehabt hat, Aber zu was geführt hat, dass Europa eigentlich völlig im Materialismus erstickt, in Wahrheit, und zwar im praktischen Materialismus, einfach was zählt, sind die äußeren Dinge. An was anderes denkt man nicht. Also das heißt, es sind damit aber wirklich alle, im Grunde alle alten Kräfte weggewischt worden. Das ist auch die Aufgabe. Also daher ist es nicht nur negativ zu bewerten, weil man muss sich bewusst sein, wenn wir diese neue, bewusste geistige Kraft entwickeln, können wir nichts hinüberschmuggeln von den alten Kräften. Wir müssen die alten Kräfte erst verlieren, bevor wir die neuen gewinnen können. Das heißt, durch diesen Nullpunkt durchgehen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also den Augenblick muss man ganz stark erleben. Das hängt dann mit dieser Kain- und Abel-Geschichte ganz stark
zusammen. Das beeinflussen, die alten Kräfte abzuschütteln.
Ja, schon. Die Übungen zum Beispiel, die Steiner gibt, die man sicher auch individuell abwandeln muss. Das ist auch ganz klar, das hat er auch oft genug angedeutet, das, was er gibt, zum Beispiel, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten oder so, ist ein allgemeines Schema, mal, an dem man sich orientieren kann. Aber in der Praxis ist es so, dass man den eigenen Weg letztlich finden muss, und man kann ihn heute auch finden. Also man braucht nicht unbedingt einen physisch greifbaren Lehrer. Also man kann sich sozusagen die Einfälle dazu, wie man den Weg zu gehen hat, das heißt die Hinweise, holen. Man kann sie aus dem Geistigen holen. Da ist es immer möglich. Und man wird daher sehen, und das zeigen ja auch die Mysteriendramen irgendwo, diese Figuren, die drinnen sind, jeder macht das ganz anders. Mhm. Also da findet man keine zwei Figuren, bei denen das irgendwie ähnlich verläuft. Ja, sicher, alle begegnen sich irgendwann einmal dem Hüter dann, oder die meisten zumindest, alle eh nicht so richtig. Der Doppelgänger ist zum Beispiel nur geschildert beim Johannes, bei den anderen ist er gar nicht geschildert. Bei den einen, die sind vielleicht noch gar nicht so weit, dass sie ihn wirklich erleben. Die anderen sind schon vorbei irgendwo, liegt das schon hinter ihnen, das Erlebnis. Also es ist ganz unterschiedlich, und das sind auch nur so Splitter, die drinnen sind. Aber
meinst du das Alte, was jetzt in der Welt immer noch wirkt, das Alte, oder überhaupt generell das Alte, kann man das selbstständig erfüllen und im Bewusstsein Sicherheit bekommen, dass das der alten Welt gehört und es sein lassen, kann man diese Entscheidung treffen in sich?
Ja, man kann sie in sich treffen, und das ist eigentlich war die Aufgabe, die sich Rudolf Steiner gesetzt hat, also einen geistigen Schulungsweg zu entwickeln, der genau das ermöglicht. Und der geht eben nur, wenn ich über das Denken gehe. Das heißt, der Weg beginnt eigentlich mit der Versenkung ins Denken, in der Beobachtung des Denkens. Weil eigentlich das Denken, so wie wir es haben, ist das Toteste. Aber es ist das Toteste, weil es zugleich auch der Schatten des Geistigsten ist. Aber nur dort erleben wir es zunächst einmal noch nicht, weil überhaupt im normalen Denken erleben wir ja im Grunde nur die fertigen Gedanken, die hereinschneiden. Wir erleben also den wirklichen Schaffensprozess nicht. Aber zu dem kann man kommen, indem man halt lernt, das Denken zu beobachten. Einmal zu beobachten überhaupt, welche Gedanken ziehen da durch. Na, da bin ich noch ganz im Schattenbild drinnen. Aber wenn ich jetzt die Konzentration weiter auf das Denken errichte, komme ich mit der Zeit dorthin, dass ich das ein bisschen früher erhasche. Also das heißt, wenn bevor es noch ganz abgestorben ist, weil ich das letzte Zipfel schon erhaschen kann, dann merke ich, wie das Denken erstens unheimlich viel reicher wird. Dazu ist ganz wunderbar die Vorübung, eigentlich diese Nebenübungen, die preise ich ja immer an. Die erste Nebenübung, die Gedankenkontrolle. Das ist die zentrale Übung schlechthin. Und das ist auch die beste Vorbereitung für jede Meditation oder so, weil da habe ich das einen ganz simplen Gedanken, am besten gar nicht einmal irgendein spiritueller Gedanke für den Anfang, sondern was Todlangweiliges. Das ist am wirksamsten. Irgendwas Todlangweiliges, nimmt man sich irgendeinen Gegenstand und versucht jetzt die Gedanken nur an diesen Gegenstand anzuknüpfen. Also das kann man ohne weiteres machen, dass man es zum Anfang nimmt man sich einen Gegenstand her. Sagt, ich kann man sich sogar vor sich hinstellen. Ich mache jetzt meine Gedanken nur darum. Dann hat man wenigstens einmal einen Ausgangspunkt. Da fange ich sogar bei der sinnlichen Welt an. In Wahrheit kann man ohne weiteres machen. Aber ich achte ganz streng darauf, dass nicht ein winziger Gedanke hineinkommt, der nichts mit dem zu tun hat. Dass man nicht einfällt, jetzt das Einkaufen sollte ich noch gehen. Warte, die Post wird gleich kommen. Die Nasen kitzelt. Weil man merkt sofort, wie die Widersacher heranstürmen und alles tun, dass man ja rausgerissen wird. Also, es geht eben einfach darum, dass man nämlich dadurch lernt, den Willen, und zwar die ganz geistige Seite des Willens so anzuspannen, dass da kein Gedanke hereinkommt, der nicht von mir gewollt ist. Das heißt, ich habe das voll bewusst in der Hand. Da geht es jetzt gar nicht um eine Erkenntnis als solche, sondern es geht nur darum, den Willen im Denken zu schulen. Weil, was ist der Nebeneffekt oder die Folge davon? Weil im Willen liegt nämlich das Geistige drinnen. Der fertige Gedanke ist das Toteste, der ist das Abgestorbene, der entspricht der Sinneswelt. Aber der Wille, der den Gedanken zunächst einmal wenigstens festhält und sagt, was anderes kommt man nicht rein, ich gehe von dem Gedanken nicht weg, der ist was Geistiges. Der ist das reale Geistige. Das vorne ist nur ein Schatten des Geistigen. Und indem ich das trainiere, wird der Wille stärker und ich hebe ihn aber zugleich damit in die Denksphäre hinauf. Also von der Sphäre da unten sozusagen hebe ich ihn in die Denksphäre hinauf, das heißt an unseren bewusstesten Pol. Also ich trainiere ihn einerseits, andererseits habe ich da am ersten die Chance, dass mir jetzt etwas von dieser Willenstätigkeit bewusst wird. Und dann, wenn ich das nur ein Zipfel spüre, dann erlebe ich die geistige Realität des Denkens. Erstens fängt es dann unheimlich zu sprudeln an. Ich weiß nicht, ob jetzt bei der Kreide, das weiß ich nicht, da kann man dann schon was anderes nehmen. Aber dann, man merkt den Unterschied sofort. Erstens merkt man, dass man mit dem Bewusstsein ganz deutlich heraussteigt. Aber ganz wach. Also man löst sich vom Gehirn, das merkt man ganz deutlich. Also ich sage immer, da hebt es die Schädelplatte ab, da dampft es irgendwo raus. Also so genau da, man hat das Gefühl, also wenn normal sagt man, ja wo bin ich, ja irgendwo da fühle ich mich so in der Mitte des Kopfes irgendwo da drin oder so. Dann ist ganz deutlich also der Bewusstseinspol außerhalb. Und ich kann dann, naja, vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar unterscheiden, aber ich merke zumindest einmal, da kommt, sprudelt jetzt was herein, wo ich schon spüre, das ist aber jetzt nicht mein Denken, sondern da kommt etwas, da wird mir etwas geschenkt. Aber ich habe es jederzeit in der Hand, zuzumachen, aufzumachen, es geschehen zu lassen, also ich bin nicht unfrei dem Gegenüber. Es ist nicht so wie eine Vision oder eine Ekstase oder was, wo ich jetzt dollig und sozusagen fortgerissen werde von dem Strom, sondern ich bin ganz wach und bewusst dabei. Auch wenn es praktisch unmöglich ist, die Fülle dessen, was dabei hereinkommt, zu schildern, in Worte umzusetzen. Das,
wenn nichts kommt, ich meine, das ist jetzt individuell, aber ich ja. Muss das fragen, wenn ich es schaffe,
ja.
Dass ich beobachte, was kommt jetzt,
ja.
Der Gedanke, weil ich ja auch dann hoffe, auch zu erfahren, woher er
ja.
Kommt, ja, es kommt nichts.
Ja, ja.
Dann entsteht so ein Vakuum, es kommt nichts. Und dann lächle ich nur, es kommt gar nichts.
Nichts. Ja, ja, das wird einmal eine Zeit lang da sein. Das ist schon wichtig. Also Wichtig ist trotzdem einmal die bescheidene Übung. Bei der wird nicht jetzt gleich direkt was kommen. Was kommt, kommt als Folge von dessen. Aber es wird am Anfang, kann es einmal passieren, dass es sogar im Schlaf, im Traum oder im Halbschlaf einmal was kommt. Auf das kann man sowieso noch nicht sehr viel geben, weil da ist man nicht wach genug zu dem Zeitpunkt. Es kann aber dann oder wird mit der Zeit dann auch bei Tag kommen, dass man jetzt irgendein geistiges Thema sich mit dem beschäftigt und dann kommt es. Ohne dass man es sucht jetzt in dem Moment. Also es ist ganz wie wenn ich jetzt sage, so, kommt es jetzt schon, da kommt es mit Sicherheit nicht. Also
ich bin entspannt und schaue nur, was kommt jetzt.
Ja.
Ich schaue, was kommt, aber es kommt nichts. Solange ich schaue.
ja, genau. Ja, weiter diese Konzentrationsübung, also gerade diese Gedankenkontrollübung, also diese Nebenübungen sind, ich sage wirklich, der absolute Kern der Sache. Die ganzen anderen Übungen sind die Garnierung im Grunde. Also die nächste Übung ist diese Willensübung. Also dass man sich vornimmt, eine bestimmte Handlung regelmäßig zu einer bestimmten Zeit zu machen, wobei es idealerweise nicht so ist, dass man es mit der Stoppuhr macht, sondern dass ich sage, jetzt ist es soweit wieder. Es ist besser, als wenn ich es mit der Uhr mache, selbst wenn es dann ein paar Minuten darüber oder darunter ist, weil sonst rechnet eher nicht der Herr Ahrimann, der steht mit der Stoppuhr. Und es ist auch natürlich viel schwerer, es ohne Uhr zu machen. Nur zu sagen, jetzt. Jetzt ist, und man wird mit der Zeit so gut, dass das fast exakt stimmt auch mit der äußeren Uhr, also dass man das synchron hält. Das wird 2-3 Minuten auf oder ab, das ist egal. Nein, es ist nicht einmal egal, es ist besser als egal, weil in Wahrheit die Zeit ja was Schwingendes hat. Der Ahrimann, der zwängt sich dieses mechanische Rad hinein. Ich meine, Zeit ist eigentlich elastisch irgendwo. Auch jedes Individuum hat seine Eigenzeit in Wahrheit. Trotzdem sind wir in einer gemeinsamen auch drinnen, aber jedes Individuum hat seine Eigenzeit. Daher sind auch die ganzen Rhythmen zum Beispiel, die 7 Jahreszyklen oder was Gott was alles, das kann ich auch nicht nach dem Kalender stoppen. So, jetzt ist Silvester, 7. Jahr ist um. Was? Zahnwechsel ist nicht da? Wieso? Muss doch jetzt genau passieren. Alle auf einmal gleich nach Möglichkeit. Das wird sicher nicht der Fall sein, sondern es hat sogar ziemlich breites Spektrum. Das kann ein Jahr auf oder ein Jahr ab, ohne weiteres ganz bequem sein. So ein Atemvolumen hat das. Und trotzdem ist es genau der Rhythmus. Also ein Rhythmus heißt eben wirklich diese Elastizität drinnen. Und diese Willensübung hilft natürlich noch stärker, jetzt diese Willenskräfte dann hineinzubringen, weil man sollte ja dann mit der Zeit, man sollte ja nicht die Gedankenkontrolle ganz auslassen. Deswegen, also wenn ich jetzt angenommen im zweiten Monat die Willensübung mache, mache ich ja trotzdem die Gedankenkontrolle mit. Ich lege halt nicht das Hauptgewicht drauf, aber ich mache sie mit. Und für die wirkt sich's dann aus. Wie lang das dauert, ist schwer zu sagen. Also man darf jedenfalls ja nicht ungeduldig sein. Das kann so sein, dass ich wirklich, wenn ich sage, jetzt jeden Monat mache, dass es noch 6 Monate da ist, es kann aber 6 Jahre genauso dauern. Und es ist aber völlig egal. Es ist völlig egal, weil man muss sich, selbst wenn es angenommen jetzt erst in der nächsten Inkarnation passiert, ist es auch egal. Wir haben noch genug vor uns, weil das ist natürlich für uns, wir sind Ungeduldigkeit, wir wollen sofort was haben und es wird ja unheimlich viel esoterische Dinge angeboten heute oder Wege, die sehr schnell zu was führen. Ich meine, wenn es sein muss, kann man schon in einem Wochenendseminar zu irgendeinem Erlebnis kommen, was auch immer es sein mag. Das Problem ist nur, dass man dann eben nie dabei ganz frei ist. Es kommt was herein und es vermischt sich mit dem eigenen und man kriegt die genaue Trennung nicht zustande, weil man eben nicht ganz bewusst dabei ist. Weil da nützt einem das Alltagsbewusstsein ist zu schwach dazu. Das reicht nicht aus. Also ich kann im Alltag ein ganz bewusster und nüchterner Mensch sein, der klar eins und eins zusammenzählen kann und Rot und Schwarz unterscheiden kann. Deswegen kann ich es in dem Bereich noch lange nicht. Also das können kleine Täuschungen sein, die aber auch im Geistigen ist schon manchmal knapp daneben, ist auch ganz daneben. Oder es kann geradezu eine Umdrehung um 180 Grad sein und man glaubt, das ist jetzt die Sache schlechthin. Also da, es muss so mit derselben Klarheit sein wie bei der Gedankenübung. Und was den Gedanken, das war jetzt meine Entscheidung, dass ich mich mit dem beschäftige und nur daran das anknüpfe. Da kommt nichts anderes rein. Da darf nichts anderes herein. Da habe ich das vollkommen im Griff. So klar kommt das herein und man hat ja bei dem, was hereinkommt, auch das Gefühl, einerseits total, ich mache es und auf der anderen Seite total, aber es ist etwas, was von außen hereinkommt. Also so paradox ist das irgendwie. Ich habe es mit derselben Klarheit, wie wenn ich jetzt eine mathematische Aufgabe aus Einsicht löse, aus Einsicht, nicht weil ich ein Rezept folge, sondern weil ich durchschaue. So klar ist es. Aber da haben wir eh schon ein Beispiel. Die mathematischen Wahrheiten sind Wahrheiten, die für sich bestehen. Das ist nicht, dass die Winkelsumme in einem Dreieck 180 Grad ist, in einem ebenen Dreieck, ist nicht meine Wahrheit allein. Sondern es ist unser aller Wahrheit, weil es für die ganze Welt eine Wahrheit ist. Und trotzdem, wenn sie ich nicht klar jeden Schritt mitdenke dabei, werde ich es nicht kapieren. Also das heißt, dass diese Wahrheit für mich präsent wird, die kriege ich nicht jetzt einfach so als eingebunden, das sind die Schüler feiern in der Schule, wenn das so kommt, das wird aber nicht sein. Sondern ich muss sie selber zustande bringen, also vor allem diesen Moment der Einsicht. Und wenn ist, darum schwärmt ja der Steiner immer so oft von der Mathematik, weil wenn ich es wirklich so nur das Simple durchschaue, wieso bei einem Dreieck die Winkelsumme 180 Grad sein muss, wenn es ein ebenes Dreieck ist. Auf einer Kugel ist das was anderes, da stimmt es nicht mehr. Aber bei einem ebenen Dreieck stimmt es, weil diesen Moment des Durchschauens, dass das nicht anders sein kann, dann bin ich mitten in einem geistigen Erlebnis drinnen. Es ist halt nur ein ganz bescheidenes, aber das ist das Muster. Wo man das wirklich so, vor allem, wenn man es das erste Mal erlebt. Weil es ist halt dann meistens so, jetzt habe ich es erlebt und jetzt weiß ich, ich bin mir dessen gewiss und man steigt gar nicht mehr noch einmal neu so in das Erlebnis ein. Weil wir neigen dazu, das dann als Wissensschatz mitzutragen und dann ist schon wieder abgestorben. Ich müsste eigentlich immer wieder, und das wäre die Kunst eines Mathematiklehrers, wenn er es den Schülern erklärt, dass er in dem Moment, wo er es den Schülern erklärt, selber so in der Evidenz, in der unmittelbaren Erfahrung erlebt. Und das nicht zeichnet, weil er es weiß. Und kann. Sondern er muss dorthin kommen, dass er es in dem Moment auch wieder eigentlich sagt, ich kippe aus der Schuhe vor Begeisterung, das erleben zu können. Das ist es nämlich. Also daher ist immer eine wichtige Voraussetzung natürlich auch bei diesen Übungen, gerade wenn man vom Denken ausgeht, da gehört die Kunst dazu, einmal so praktisch fast alles hinauszuschmeißen. Auch alles, was man Wissen hat. Für den Moment ist man es alles raus. Ich muss also, da darf jetzt nichts eine Rolle spielen. Das erst, wenn ich mich an das konzentriere, dann höchstens Schritt für Schritt hole ich was dazu passt. Und bei jedem drehe ich sozusagen zweimal um, ob das jetzt wirklich was mit dem zu tun hat. Und ich mach mir klar, warum hole ich das jetzt herein. Also das heißt, ich muss es ganz, ganz im eigenen Willen haben. Das, das also in Verbindung mit der Willenskontrolle verstärkt, also diese rein geistige Willenskraft. Und dann kommt als nächstes dazu eben bei den Nebenübungen ja die Gemütskontrolle, also die Ausgeglichenheit des Gemüts, also das ist die Mitte, dass nicht himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, sondern ich, egal was jetzt passiert, ich habe meine Gefühlsregung in der Hand. Ich bestimme, was passiert. Natürlich, ich kann spüren, da ist eine Situation, die mich traurig macht, die mich kränkt vielleicht oder sonst etwas, aber ich entscheide, wie weit ich das jetzt zulasse oder nicht. Wie weit ich mich nämlich dadurch in meinem Willen, in meinem Wollen und in meinem Denken beeinflussen lasse. Das heißt nicht, das Gefühl zu unterdrücken. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich muss den Schmerz, die Trauer erleben können und trotzdem sagen, aber in meinem Denken und in meinem Wollen wird mich das jetzt nicht beeinflussen. Nicht, weil jetzt es ist alles so schlimm und ich bin pfeift auf und jetzt pfeife ich auf alle Übungen und überhaupt die Welt ist schlecht und dann ist schon wieder die ganze Frucht vielleicht eines Jahres Arbeit völlig vorbei, weil mir irgendwas wegreißt einfach. Also die Kunst besteht eigentlich darin, sozusagen wie auch wieder Fels in der Brandung zu stehen. Das Interessante ist nämlich, dass die Gefühlsintensität, die erlebte, ziemlich steigt dabei. Also man erlebt es stärker. Weil normal im Alltagsleben überhaupt wir als moderne Menschen, je nachdem manche mehr, manche weniger, also die sehr stark im Intellekt leben, bei denen ist das mehr der Fall, da wird das Gefühl sowieso ganz blass. Das wird heruntergeblasst eigentlich. Und heute ist es ja schon so, dass viele mit einem wirklichen Gefühl nichts anfangen können. Das wollen sie auch nicht. Das, wenn irritiert sie es, aber es ist eh schon so blass. Also wenn die ein wirkliches Gefühl erleben täten, da hätten sie Purzelbäume machen. Also weiß, je mehr ich also diese Gemütskontrolle, diese Gefühlskontrolle mache, umso stärker wird das Erlebnis, ganz eindeutig. Und mit den dreien zusammen habe ich dann im Grunde einmal so den Schritt, wo ich das Geistige in seiner Realität beginnt zu erleben. Einmal mein eigenes. Weil da ist die völlige Gedankenklarheit drinnen, da ist die Schöpferkraft des Willens drinnen, das heißt, der Gedanke, den ich erlebe, der ist erstens also wirklich ganz der Selbstgestaltete und trotzdem einer, der ganz mit den Gesetzmäßigkeiten der Welt geht. Das ist das Erste. Aber er ist so, wie soll ich sagen, bildlich gesprochen, 10-mal so kompakt als jeder Gegenstand, den ich angreifen kann. Der Gedanke ist so, den kann ich da drin drehen und wenden, sozusagen. Der ist so, so klar ist er. Das ist nicht irgendein nebuloses Ding, sondern selbst nämlich wenn die gewaltige Fülle hereinkommt, was nämlich der Fall ist, aber ich werde nie den Faden verlieren dabei. Da sehe ich 100.000 Facetten, weil das ist der schlichteste Begriff kriegt unheimlich viele Facetten, weil jeder winzige, bescheidenste Begriff hängt mit dem Ganzen, mit 100.000 Fäden zusammen, mit allem. Es gibt eigentlich nichts, mit dem es nicht zusammenhängt. Also es ist ein isolierten Begriff, so wie man es heute wissenschaftlich macht, Definition. Definieren heißt begrenzen, eingrenzen. Ich sage, also das ist das und das und das und alles andere ist es nicht. Der Kastel ist ein sozusagen. Dann kann ich klar sagen, das ist ein Stück Kreide oder das ist dieses oder jenes. Das entspricht natürlich keiner geistigen Realität, weil in der geistigen Realität ist es mit dem Ganzen verbunden, mit 100.000 Fäden und alles gehört dazu. Das kann ich natürlich nicht jetzt im Einzelnen analytisch in jedem Detail verfolgen, muss ich auch nicht. Aber was ich erlebe dabei, bei dem weiß ich sofort, wo das hingehört. Und dann schauen wir jetzt das nächste an. Das ist endlos im Grunde, die Fülle, die möglich ist. Aber ich bin mir dann sehr bewusst, eben weil ich es willensmäßig in der Hand habe, verschwimmen mir die Bilder nicht. Das ist, Das Problem ist dass uns ja normal das alles auch immer wieder so leicht verschwimmt. Darum haben wir halt die Definitionen so gerne, dass uns die Gedanken wenigstens nicht fortschwimmen. Man erlebt es ja selbst, ob man denkt sich dieses und jenes dazu und am nächsten Tag fragt man sich, ja, wie habe ich mir das jetzt eigentlich genau gedacht? Wenn es irgend um was Äußeres geht, geht es ja noch irgendwo was Technisches oder so, oder wie ein Nageleinschlag. Da sind sehr konkrete Dinge, da führen mich eigentlich die Dinge selber. Aber wenn es jetzt rein so eine geistige Überlegung ist sozusagen, da ist das schon viel, viel schwerer. Da verschwimmt dann das sehr leicht und man fasst das nicht so Ding. Also darum liebt man das möglichst abzutöten und auf kleine Portionen, die man überschauen kann. Aber
das Aufschreiben.
Oder Aufschreiben, ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, auf dem Weg kommt man halt dahin, dass man es jederzeit wieder schauen kann, sozusagen erleben kann. Schauen ist vielleicht jetzt noch zu früh gesagt, obwohl mit dem Schritt also der Gemütskontrolle, also wo jetzt die mittlere Ebene, das ist ja interessant, dass ich zuerst mit Denken anfange, dann schule ich extra den Willen und dann erst die Mitte. Und die ist aber in einer gewissen Weise das Wichtigste. Da fängt an, das wirkliche Herzdenken zum Beispiel. Das fängt da an. Also da spüre ich dann auch, wie der Bewusstseinsmittelpunkt sehr wohl auch da hergehen kann. Und eigentlich ausstrahlt von da. Also das heißt, was noch, ja, selbst die, also Leute, die aber nicht mehr hellsichtig waren, aber das noch gespürt haben, wie Aristoteles zum Beispiel, sagt ganz deutlich, das Denken ist da. Das ist der Blutkühler da oben. Das ist nichts anderes. Heute ist alles da oben. Er hat gespürt, nur das Denken entsteht da. Und das entsteht eigentlich gar nicht da drinnen, sondern da irgendwo in dem Bereich da. Zwischen mir und den Dingen passiert das.
Und korrespondiert mit Fühlen.
Ja. Ja, genau. Weil das ist auch das Denken, das sich wirklich mit der Welt verbindet. Unser Kopfdenken, unser heutiges, der Intellekt, der zieht sich eigentlich ganz zurück. Also der hat sich schon eigentlich in die Schädelkapsel zurückgezogen im Grunde. Der ist nicht mehr draußen. Und das ist das Denken, was dann ans Gehirn gefesselt ist. Das ist aber im Grunde nur mehr der Schatten, den wir dann erleben. Und aber diese Denkkontrollübung, sozusagen Gedankenkontrolle, die macht einmal den ersten Schritt, dass es löst. Also da ist das Erste, dass das einmal da, dass man ein bisschen auch lernt, über sich zu stehen. Ohne dass man sich was einbilden muss darauf. Aber man sieht sich auch ein bisschen in der Distanz dadurch. Es ist eine sehr kleine, also es geht nicht sehr weit. Das ist auch gut, weil man sonst sofort wieder das klare Bewusstsein verliert. Ich meine, es gibt ja schon so Erlebnisse, aber die führen nicht sehr weit ins Geistige hinein. Also so außerkörperliche Erfahrungen, wie es manchmal ja so klinisch tote Menschen oder was, also die so Herzstillstand über ein paar Minuten oder ein Koma, kann es auch passieren, also dass die wirklich außerkörperliche Erfahrungen haben, wo sie in dem Haus herumgehen, sozusagen seelisch. Und da wirklich das beschreiben können, gibt es genug also authentische Berichte. Auch wenn es natürlich viele materialistischen Wissenschaftler immer sagen, es ist ein Blödsinn, aber es ist genau dokumentiert. Also der liegt am Operationstisch, ist klinisch tot, hat die Augen zu und kann genau beschreiben, nicht nur was in dem Operationssaal passiert, sondern auch was in den Nachbarzimmern passiert.
Aber der kommt nicht weit.
Er kommt nicht weit, nein. Er kommt nicht weit und es ist ja ganz typisch, dass er auch nicht wirklich ins Geistige hineinkommt, weil er sieht eigentlich noch die sinnliche Welt. Weil das hängt damit zusammen, dass der Ätherleib einfach gelockert wird und aber trotzdem eben nicht ganz die Verbindung zum physischen Leib verliert, weil wenn das der Fall wäre, dann wäre es aus, dann kommt er nicht mehr. Dann in diesem Leben nicht mehr jedenfalls. Also das, dadurch Und selbst wenn das nur mit einem Zipfel da anhängt, ist der Ätherleib immer noch ganz stark also an die Gewohnheiten des physischen Leibes gebunden. Und das heißt, in Wahrheit ist es ja auch der Ätherleib in Verbindung mit dem Astralleib und dann letztlich mit dem Ich, das auch die Sinneswahrnehmungen macht. Die Sinnesorgane, das sind jetzt im Grunde nur die Eintrittstüren dafür. Aber wahrnehmen tut der Ätherleib dadurch. Und der behält diese, wie soll ich sagen, diese diese Gewohnheit bei, solange er noch irgendwie mit dem physischen Leib verbunden ist. Also, aber das führt eben nicht ins Geistige hinein, weil mit den Übungen, wo man heraussteigt, ein bisschen heraussteigt, da kriegt man genau, da ist die Perspektive ganz gerichtet auf das Geistige, das hereinkommt. Es ist ja typisch, das Geistige kommt immer von hinten, das kommt nicht bei ihm mehr von vorne. Also wirklich das reine Geistige. Mit dem Herzdenken, das man dann später entwickelt, kann man dann sehr wohl auch ganz gut die Geistigkeit hinter den sinnlichen Dingen durchschauen. Aber da kommt am ersten zuerst einmal wirklich rein geistige Erlebnisse auf erster Ebene einmal herein. Also zum Beispiel die Urpflanze werde ich nicht dahinter erleben, das, was Goethe gemacht hat. Die Urpflanze kommt, weil er in Wahrheit also diese Kräfte entwickelt hat. Und die sind stark genug, dass sie auch dann die Sinneswelt durchdringen. Das ist gar kein Problem. Also dazu sind die noch nicht stark genug. Da gehe ich wirklich also in die ätherische Welt hinein. Ja, und eben mit der dritten Übung, also mit der Gefühlsübung, Gefühlskontrolle, Gemütskontrolle, in der Regel ist es die, wo es bildhaft zu werden beginnt. Wo es also... Das ist ja schon die erste Frage, Beobachtung des Denkens. Ja. Wie ist denn so ein Gedanke? Wie erlebe ich den eigentlich? Ich will es jetzt gar nicht beantworten. Du kannst es selber ausprobieren. Wie erlebe ich einen Gedanken? Weil bei einer Farbe kann ich noch irgendwie sagen, gut, rot, ja, das werden wir alle irgendwie nachvollziehen können. Aber wie erlebt man einen Gedanken? Wie ist das? Ich meine, so als Tipp, wie man meistens im Alltag heute immer noch erlebt, meistens denkt man in Worten. Das ist aber noch nicht der Gedanke. Die meisten Menschen denken heute immer noch stark in Worten. Bei den Griechen war das noch ganz stark. Da ist es aus einem bildhaften Erleben gekommen, ist dann über die Sprache gegangen, darum heißt es auch der Logos dann, also das Wort zugleich, aber es ist eben auch die Vernunft, die dahinter steckt, dass sie erleben den Übergang vom äußeren Sprechen zum inneren Sprechen, vom Logos Prophorikos zum Logos Endiatetos, das ist das innere Wort. Aber da spreche ich innerlich. Mit mir selber, zu mir selber, es spricht vielleicht zu mir. Das heißt, es ist Inspiration, sowas Ähnliches drinnen. Aber das ist nur eine der Möglichkeiten. Damit komme ich noch nicht ganz ins Bildhafte hinein, weil heute löst sich das eigentlich oder sollte sich schon lösen wieder. Also das ist nicht das Denken grundsätzlich an die Sprache gebunden ist. Man muss es dann natürlich hereinholen, um einen Gedanken kommunizieren zu können. Oder ich mache solche Zeichnungen und sage nichts dazu. Dann werden sie aber wenige auskennen. Das auch viele Tafelzeichnungen vom Steiner, wenn man sich anschaut und nichts dazu weiß, denkt man sich, aha. Aha, gut, und das war's dann. Ja, erinnere an den berühmten Kreis mit den zwei Wege auf und nach unten. Also die Engelwesenheiten werden nach unten gezogen, wenn wir uns geistig nicht entwickeln. Heißt das ein Bild dafür? Also das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Ich liebe dieses Bild. Also, wenn man weiß, was damit gemeint ist, ist es sehr vielsagend. Wenn man es nicht weiß, fängt man mit Sicherheit nichts, aber gar nichts an damit. Also, ja, aber wie ist dann dieses bildhafte Erleben? Wenn es jetzt wirklich dorthin kommt, wie ist das wieder? Ist es genauso wie die Traumbilder? Ist es anders? Ist es stärker? Ist es schwächer? Ist es,
ist es so? Es hat eine ganz andere Realität.
Es hat eine ganz andere Realität, ja, ja. Also es ist wahnsinnig schwer und es ist natürlich gerade, also wenn dann überhaupt anfangs irgendwelche Imaginationen hereinkommen, ich meine, zuerst ist es ja so, dass man sich in der Regel also irgendein Sinnbild oder was selber aufbaut, na, da habe ich es im Grunde mit einem Vorstellungsbild zu tun. Das ist zunächst einmal noch meine Vorstellung, mein Bild, das ich mir aufgebaut habe. Das ist also noch nicht wirklich eine Imagination, aber es dient als Vorbereitung. Gut, also habe ich eine bildhafte Vorstellung. Wie erlebe ich die bildhafte Vorstellung? Wie erlebe ich die innerlich? Sehe ich das so, als würde ich mit offenen Augen das sinnlich vor mir haben, oder ist es anders? Wie ist das? Ist es stärker?
Es beweglich, es ist nicht stark.
Es ist auf jeden Fall nicht stark, das ist richtig. Und es erfordert Kraft, auf jeden Fall es festzuhalten, überhaupt, sonst ist es sofort wieder weg. Also das sind alles so Dinge, mit denen man sich dann beschäftigen kann, was man üben kann. Und man wird dann sehen, nein, es ist aber trotzdem nicht genauso wie eine sinnliche Wahrnehmung. Im Grunde ist es beim Traum auch nicht ganz so, obwohl es beim Traum ähnlicher ist. Weil Träume sehr stark sinnliche Erinnerungen benutzen als Rohmaterial. Wenn ich nämlich dann in eine wirkliche Imagination hineingehe, sollte das nicht der Fall sein. Also auch auf das muss man jetzt schauen, ist das genauso wie ein Traumbild? Also jetzt abgesehen davon, dass es genauso so schwer festzuhalten ist, also das bei den Imaginationen auch. Also das ist sogar noch schwerer im Wachzustand, und erst da zählt so richtig, wenn ich es im Wachzustand erleben kann, da huscht es überhaupt sofort weg. Also da brauche ich eine unheimliche Geistesgegenwart, um sie zu haben. Und im Grunde kann ich sie ja gar nicht festhalten, weil es sind bewegliche Ätherkräfte. Ätherkräfte sind nicht so, dass sie einen Moment stillstehen im Grunde. Also das ist in dauernder Bewegung. Ich kann nur eben in der Konzentration so fest drinnen sein, dass der Sekundenbruchteil oder was für mich sich zu einer halben Ewigkeit ausdehnt. Also man kann das, wenn man ganz konzentriert in der Meditation ist und ganz bewusst dabei ist, dann kann man nämlich ohne weiteres auch die sinnliche Außenwelt daneben beobachten. Ist kein Problem. Bin trotzdem ganz in der Meditation. Also die bleibt trotzdem draußen, aber ich kann sie beobachten und sie stört mich nicht. Also dann kann ich zum Beispiel die Uhr daneben liegen haben und dann merke ich so richtig, wie der Sekundenzeiger, der hängt. Der hängt. Da die ganze Meditation, das Langen und das Breiten geht, und der rührt sich nicht. Weil die Digitalien macht das, läuft ja nicht kontinuierlich, sondern springt dann immer von Sekunde zu Sekunde. Also erst am Ende der Sekunde springt er. Wenn ich mit der Meditation fertig bin, geht er weiter. Das heißt, sie war in einem Sekundenbruchteil eigentlich da. Das heißt, es ist keine Frage der Zeit. Die Zeit brauche ich nur, um einmal hineinzukommen in das Ganze. Das ist der Punkt. Aber
und wie sind die Erfahrungen der imaginären Bilder? Sind das immer verständliche, uns bekannte Bilder aus der sinnlichen Welt? Oder sind das auch andere?
Nein, eben nicht, also überhaupt, wenn ich jetzt rein in der Imagination bin, sind sie einmal, man kann sie nur zur Kenntnis nehmen, aha, das ist so, wie wenn ich irgendwas Unbekanntes sehe und sage, aha, weiß ich nicht was, also man erlebt irgendwas, man kann es vielleicht in irgendeiner Form vergleichsweise beschreiben, Oft kündigt sich das auch an, also mir passiert das oft so. Ich kann es genau beschreiben, aber ich könnte nicht wirklich sagen, ich sehe es. Und trotzdem weiß ich genau, wie es ausschaut. Ich kann dir die Farbe sagen, ich kann dir die Form sagen, aber es ist nicht einmal so wie ein Traumbild oder was. Das ist sehe. Und trotzdem weiß man es. Also das kommt nicht selten vor. Dass man das so, also zum Beispiel oft Elementarwesen oder solche Dinge kann man oft, also kriegt man so irgendwas mit, man weiß, sehen, es ist nicht so, dass ich da jetzt ein Zwergerl herumhupfen sehe. Und trotzdem kann ich es genau beschreiben, wie das ist, welche Qualität das hat sozusagen. Ja, man muss sich dann klar sein, dass man natürlich mitarbeitet an dem Bild, und wenn man es vor allem kommuniziert, muss ich mich sinnlicher Ausdrücke bedienen. Und die haben aber keinen Abbildcharakter, sondern Symbolcharakter. Also wenn man halt jetzt den Zwerg mit der Zipfelmütze hat, mit Bart und ein bisschen alt und klein und so beschreibt, dann ist das ein symbolisches Bild für den Charakter, den sie haben, für die Art, die sie haben. Aber es läuft nicht wirklich jetzt ein kleines Mandel nur mit Fürsten womöglich und so herum wie ein kleines Menschlein. Das ist es in Wahrheit nicht. Also die wirkliche Imagination ist im Grunde sinnlich gar nicht zu beschreiben. Das ist nämlich der Punkt. Das ist, man könnte es eher vergleichen, weil damit hängt es auch zusammen. Also die Bilder sind eigentlich gewoben. Es ist geformtes Astralisches, geformtes Seelisches. Na, was heißt das konkret? Das hat was zu tun mit, es ist so etwas wie geformte Gefühlskräfte, wenn ich es jetzt mit unserem menschlichen Erleben vergleiche. Also das heißt, es ist so etwas wie Gefühlsstimmungen, die aber viel konkreter sind als die Gefühle, die wir normalerweise erleben. Wo ich sage, das Gefühl ist jetzt rot, ganz eindeutig. Ganz eindeutig, es ist rot und es ist spitzig, es ist sehr bewegt, es ist sehr veränderlich. Oder anderes, es ist kühl, blaugrün, schwingend. Aber es ist nicht wie eine sinnliche Farbe im Grunde. Es ist ein gefühltes Bild wird, aber nicht sinnliches Bild. Aber ich erlebe es wie ein Bild. So könnte man sagen, dass es in die Richtung hingeht. Es ist unheimlich schwer, das zu beschreiben. Also das sagt ja der Steiner immer wieder, dass das immer nur vergleichsweise ist. Und es ist aber oft eine Fehlinterpretation, weil er es oft ja sehr konkret schreibt und nicht immer dazu sagt, ja, aber das ist vergleichsweise gesprochen und natürlich darf man sich das nicht sinnlich vorstellen. Da wird er ja nicht fertig, wenn er das jedes Mal dazu sagt. Aber man vergisst es sehr leicht dabei. Und dann denkt man sich, aha, naja, der sieht jetzt so wie ein lebendiges Traumbild. So ist es nicht.
Gut, man sieht das Bild, man erlebt das Bild.
Genau.
Und man kennt den Charakter und so weiter, Eigenschaften. Und was sagt das Bild jetzt einem etwas oder ist man in Stand?
Naja, zu dem Zeitpunkt nicht. Also zu dem Zeitpunkt nicht. Jetzt kommt die im Grunde viel, viel schwierigere Übung. Weil wenn nämlich das Bild jetzt da ist, bei aller Flüchtigkeit, die es hat, aber es ist unheimlich aufdringlich, überhaupt wenn man es öfter erlebt. Man kriegt es eigentlich nicht los. Und man muss es schaffen, es in der Konzentration, dieses Bild völlig wegzuschaffen. Den Inhalt völlig wegzuschaffen. Mhm. Und nur mehr eigentlich zu spüren, die eigene Willenstätigkeit, die ich aufbringe, damit es überhaupt erscheint. Das heißt, den Inhalt lösche weg. Das ist, weiß ich nicht, wie wenn ich beim Fernsehbild den Bildschirm wegnehme und nur schaue, was da drin im Empfänger passiert. Also das heißt, das Bild schalte ich aus. Das ist wie beim Computerbildschirmschoner. Deswegen kann er trotzdem hinten rechnen und ich konzentriere mich jetzt auf das, was dahinter passiert, sozusagen. Aber das ist unheimlich schwer, weil das, ich konzentriere mich jetzt wieder auf das, es will sofort wieder das Bild kommen. Das jetzt ist am Anfang ist wahnsinnig schwierig, bis überhaupt kommt, jetzt ist endlich da, jetzt weiß ich nicht mehr los. Das ist das nächste Problem. Und da muss man sehr, sehr, sehr intensiv, also das heißt weiter diese Willenskraft schulen.
Und dahinter ist der Schlüssel des Bildes?
Oder? Dahinter ist der Schlüssel des Bildes. Dahinter ist der Schlüssel des Bildes. Dann kommt's und meistens kommt es also dann, darum heißt es auch Inspiration, also Einsprechung, irgendwie Einatmung oder auch Einsprechung, weil es dann oft auch wirklich sprachlichen Charakter hat. Also es ist am ehesten vergleichbar, sage ich mal, mit Sprache zunächst. Das ist die höhere Art der Inspiration. Es gibt eben auch dieses, was Steiner oft nennt, das Lesen der okkulten Schrift. Da ist das Bild im Grunde aber noch nicht ganz weg, sondern da fange ich an, das Bild zwar noch zu haben, aber es kommt immer mehr durch, ich verstehe es. Also so wie Buchstaben, die plötzlich einen Sinn ergeben irgendwo. Weil der Sinn besteht, dass ich die Zusammenhänge erkenne. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? In dem Bild ist nämlich, in einer wirklichen Imagination ist alles, was dazu nötig ist, drinnen. Was ich nur zunächst eben nicht sehe, ist, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Warum ist das eine so und das andere so? Und das kommt also, wenn ich sozusagen die okkulte Schrift entziffere, fange an, das zu lesen, aber noch stärker wird es, wenn das Bild wirklich verschwindet, dann beginnt sozusagen zu sprechen. So kann man es übersetzen. Aber es ist dann im Unterschied zu unserem normalen verbalen Denken, ist es in dem Sinn, man kann nicht sagen, dass das die Muttersprache oder was ist. Es ist eine Art Ursprache, ja. Ich meine, ein bisschen was davon kriegt man mit, weil nämlich der Lautcharakter bis zu einem gewissen Grad, der ist drinnen. Die Laute als formende Kräfte und die Vokale als Farbtöne, als Farbstimmungen im Grunde. Mit dem könnte man es noch vergleichen, irgendwo. Also in Wahrheit sind Sprachen so entstanden. Durch Inspiration, halt gebunden dann irgendwie an eine bestimmte Landschaft, eine bestimmte Abstammung und was Gott was, dass das prägt und eben bestimmte kristallisiert und mit dieser Sprache der Inspiration komme ich halt zum Ursprung zurück, wo noch alles offen ist. Das ist nicht differenziert eigentlich in irgendeine Volkssprache. Und das wird ja auch in Zukunft wieder kommen, weil in Zukunft wird der Mensch individuell sprachschöpferisch sein. Und trotzdem wird ihn der andere verstehen können, weil er das nachschöpfen kann. Im Zuhören, unmittelbar. Ich meine, heute schafft man das natürlich nicht. Also, da können wir noch so viel Sprachgestaltung jetzt machen, in dem Leben werden wir das nicht mehr schaffen. Dass man, auch wenn wir wissen, ist dieses, macht auf und K ist Kante und trotzdem höre ich jetzt irgendein, weiß ich nicht, finnisches Wort oder was und habe keine Ahnung, was das ist. Also das dazu sind wir in diesem Erleben noch viel zu schwach drinnen. Also das heißt, da muss ich auch dieses inspirative Erleben noch viel mehr steigern, dass es so intensiv wird, dass ich wirklich individuell im Moment ein Wort erschaffen kann. Das heißt, die Menschen werden einmal so sprechen, dass sie das, was sie geistig bewegt, in ein genau adäquates Wort schaffen, das es bis jetzt noch nirgendwo gab. Und das wird ja vielleicht kein Mensch nachher je wieder sprechen. Vielleicht wird man selber in der Form genau nicht mehr sprechen. Das kann man sich halt gar nicht vorstellen. Und der andere wird es nacherleben können, wenn er entsprechende geistige Entwicklung hat. Wenn nicht, dann der Teil der Menschheit, die mit dem nicht mitgehen können wird, die werden verstummen. Das heißt, sie sinken im Grunde auf ein tierisches Niveau herab. Sie werden dann die Sprache verlieren. Weil die Volkssprachen oder so, die werden verschwinden. Das wird nicht mehr funktionieren. Und man kann das ja auch verfolgen, wenn man die Sprachentwicklung sich aus der Vergangenheit anschaut. Je weiter ich zurückkomme, desto reicher sind die Sprachen. Es ist nicht so, wir haben jetzt die höchste Sprache, wir heutzutage. Sowohl grammatikalisch als vom Vokabular, vom Umfang her sind die alten Sprachen 10.000 Mal reicher als unsere heutigen. Und die modernste aller Sprachen, sozusagen die englische, die schreitet am schnellsten voran in die Richtung. Hat was Geniales, weil das geht genau den Weg dorthin, dass sie irgendwann weg ist. Und die kann trotzdem was sagen. Und es gibt die Sprache gar nicht mehr. Und bis zu einem gewissen Grad ist das Englische heute schon genial. Also halt nicht fürs Geistige, aber für die äußeren Dinge, das ist halt das Übungsfeld einmal, ja. Was man mit ganz einfachen englischen Worten klar und deutlich sagen kann, das kann ich im Deutschen nie. Ich sage das immer, Gebrauchsanweisung im Deutschen. Im Endeffekt fragt man sich, wie jetzt? Im Englischen ist es klar. Wenn ich ein bisschen Englisch kann, dort ist es klar. Da weiß ich das so, zack, 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 und das ist drin. Ist halb so lang wie die deutsche Fassung und völlig durchsichtig. Und das mit ein paar simplen Worten im Grunde. To make, to do, to have, irgendwas.
Anweisungen gelesen oder bekommen, ja.
Und
nur Bilder drauf sind.
Gibt es ja auch schon, ja.
Ja, die Schweden machen das jetzt.
Ja. wo schauen wir weiter oder so, ja, genau. Ja, natürlich auch diese Bilderflut, die heute äußerlich, also an sinnlichen Bildern und Symbolen auch zunimmt, das ist ja in Wahrheit, ist das nicht das Spiegelbild, dass wir auf der Suche nach der Imagination sind. Das ist halt nach außen projiziert und teilweise der Hemmschuh natürlich auch dadurch, weil je mehr jetzt an die kleinen Bildern da im Handy oder so hängt, desto weniger kriege ich das innere Bild zusammen, das eben gerade nicht so ein sinnliches Bild ist, sondern das eine ganz andere Qualität hat. Weil die kleinen Bilder da drauf, die haben nicht in Wahrheit diese feine Gefühlsqualität, die sich bis zum Bildhaften steigert. Die haben kein Leben, nichts. Die haben weder Leben noch und schon gar nicht Seele. Das ist nicht drinnen. Und die imaginativen Bilder sind ja lebendig-seelisches, seelisch-lebendiges, wie auch immer. Also das heißt ätherisch-astralisches. Auf der Ebene spitze ich das ab. Also das heißt, ich gestalte eigentlich im Ätherleib, im Astralleib gestalte ich Bilder. Ja, vielleicht sogar in meiner ätherisch-astralischen Umgebung. Das heißt, der Schritt von dem, da kann ich zum Beispiel auch nicht mehr so sagen, also schon bei einer Imagination ist es schon nicht mehr so ohne weiteres, dass ich sage, das geht die Welt nichts an, das ist in meinem Kopf da drin. Weil bis zu einem gewissen Grad, ich meine, natürlich Gedanken in ihrer, was dahinter steckt, hat ihre Realität, aber die Gedankenschatten, die wir am Gehirn erzeugen, die sind wirklich nur da drin. Das wirkt nicht sehr viel weiter.
Gott sei Dank.
Aber eben in dem Moment, wo ich die Imaginationen habe, fängt es schon an zu wirken. In der Umwelt. Ja, es fängt schon beim reinen Denken an, wo es noch nicht bildhaft ist, also noch nicht richtig imaginativ, also wo ich nur da ein bisschen raussteigt, das hat eine ganz schöne Wirkung in der Umgebung. Das sind Realitäten, positiv wie negativ, also wenn ich was Negatives reinbringe, kann das genauso sein. Und das ist oft die Problematik, die reale Problematik bei, wenn man einen geistigen Übungsweg geht, einen Schulungsweg geht oder in einer Gemeinschaft einen Schulungsweg geht, wenn sich da was ein bisschen nur was Gefälltes reinschleicht, wirkt das auch auf die anderen gegenseitig. Da reden wir von uns Anthroposophen, anthroposophische Bewegung, Gesellschaft, wie auch immer. Es hat schon einen Grund, warum da so viel gestritten wurde, wie Da kommt eh kaum wer mit. Also das. Und die Besten, bitte die Besten. Ich meine, wenn man sich das denkt, dass also Steiner als Vorstand zum Beispiel damals eingesetzt hat, das waren mit Sicherheit die Besten, die er zur Verfügung hatte. Und das ist so auseinandergegangen, so zersprungen im Grunde. Im Grunde kommt keiner mit dem anderen. Also das muss einem, und ich will den Leuten nicht vorwerfen, dass sie einfach grob fahrlässig waren. Ja, das waren Leute wie Marie Steiner, das waren Leute wie Ita Wegmann oder was Gott was, also Albert Steffen und dergleichen. Also so kleine Kaliber waren das nicht. Und teilweise sind sie aber ziemlich abgerutscht. Und sind auch dann sie auf fast kleinlich erscheinende menschliche Gehässigkeiten geradezu reinkommen, eh ein bisschen verdeckt, aber trotzdem denkt man sich, muss das sein. Ja, aber die Gefahr ist riesengroß. Also darum muss man da unheimlich aufpassen. Daher in Wahrheit, wenn man sich dieses Buch von Steiner, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, aufmerksam durchliest, merkt man, es sind lauter Regeln, die einem helfen, einmal sich im Zaum zu halten. Das ist das meiste. Und wenn man das einmal anwendet, erstens kann man das jedem Menschen empfehlen, da braucht er nicht einmal ans Geistige glauben. Gar nichts. Er braucht gar nichts glauben, überhaupt nichts. Über diese Dinge glaub gar nichts. Du wirst mit Sicherheit also einfach im Leben besser zur Rande kommen. Mit dir selber und mit deiner Umwelt. Weil das meiste geht also darum, jede dieser kleinsten, Schatten, die man in seinem Wesen trägt, unter Kontrolle zu bringen. Und zu sagen, gut, ich bin mir bewusst, ich habe das, aber es darf jetzt nicht. Weil wenn das in die Übungen reinkommt, dann in die Übungen als solche, dann wird es fatal. Dann neigen diese Dinge dazu, unheimlich anzuwachsen. Weil erstens geistige Übungen halt alle Seelenkräfte verstärken einmal, das geht nicht anders. Das fragt nicht danach, ob die positiv oder negativ sind. Du willst Seelenkräfte verstärken? Gut, verstärken wir. Also gut, dann werden alle stärker. Ja, es ist in der Regel sogar noch schlimmer, weil sich die negativen Kräfte meistens leichter verstärken lassen als die positiven. Da ist es meistens viel schwieriger. Und das heißt, es kommt mit der Zeit eine Verzerrung, dass die negativen Kräfte immer mehr das Übergewicht kriegen. Aber daher konsequent diese Dinge durchmachen. Also namentlich diese Nebenübungen, aber wirklich konsequent. Und ohne den ist es im Grunde fahrlässig. Mhm. Es ist im Grunde fahrlässig. Es ist so, wie wenn man Maschinengewehr in die Hand gibt, sagt Natur halt einmal. Das ist, oder wenn ich einen Blinden in einen Ferrari reinsetze. Das
gibt es aber viele.
Ja, das ist eh das Problem, ja. Genau, das ist das Problem.
Womit die aufgeweckten, ansteigenden Schattenseiten der Seele, womit sind sie zu bändigen? Mit der klaren Entscheidung, mit dem Bewusstsein,
mit der
Vernunft?
Wenn wir wieder zu den Nebenübungen kommen, schon mal die ersten drei: Gedankenkontrolle, Willenskontrolle, ausgeglichenes Gemüt. In der Reihenfolge. Wenn ich die schon einmal habe, die drei, dann sollte ich mich nach einiger Zeit halbwegs im Griff haben. Und auch meine Schattenseiten dabei kennengelernt haben, weil die machen sie während der Übung einfach immer breit. Wenn wer zu flüchtigen Gedanken neigt, zum Schwärmerischen oder sowas, der wird das sofort merken, weil ihm die Gedanken einfach davon zischen. Weil bei der Übung wird das noch stärker, das wird so deutlich, dass man sagt, gut, Kerl, du musst was tun, das geht nicht. Das ist eine riesige Willensanstrengung. Bei den anderen sind sie wieder so träge und stehen und der kommt von einem Gedanken nicht weiter. Das heißt, der wird eine Zeit lang merken, ja, ich kann mich eigentlich eh toll konzentrieren. Aber über einen einzigen Gedanken zu dem Ding bin ich jetzt nicht weggekommen. Der pickt, der fängt auf einmal an, der wird immer schwerer, der wird wie ein Bleigewicht. Also man lernt sich sehr gut kennen in seiner Eigenart. Und das heißt also, weil im Grunde sind allein diese drei Nebenübungen bedeuten, denken, fühlen, wollen in den Griff zu kriegen. Und im Grunde um das geht es. Also das von meinem Ich, das heißt vom wirklichen Ich, einmal diese Seelenkräfte unter Kontrolle sind. Ich meine, weil wenn ich nur einmal das hernehme, wenn das so weit ist, dass das Ich die drei vollkommen beherrscht, dann bin ich über der Schwelle drüber. Und zwar beim großen Hüter drüber. Weil das ist der Moment, wo Denken, Fühlen, Wollen völlig selbstständig werden und das Ich sich koordiniert. Ganz alleine, ohne irgendeine andere Hilfe. Und das ist der Moment, wo ich wirklich, das heißt vollbewusst, ganz in der geistigen Welt drinnen stehe. Da habe ich schon längst den kleinen Hüter oder den Doppelgänger oder wie immer heißt, längst vorbei. Das heißt, ich habe ziemlich kennengelernt, was meine eigenen Schattenseiten sind, was ich mir karmisch mitbringe auch letztlich. Das heißt noch nicht, dass ich vielleicht in frühen Inkarnationen schauen kann, das muss auch nicht sein, aber ich merke also, dass ich karmisch einen ganzen Pinkel mit habe und das Rucksäcke da hinten nachschleppe und wundere mich, dass nichts weitergeht, weil ich hinten so ein Riesenleiterwagen mit lauter Pflastersteinen drauf habe. Haben wir alle irgendwo. Es sind ganz wenige, die sie nicht mehr haben, also das sind die ganz hohen Eingeweihten, das sind dann die Bodhisattvas in Wahrheit. Und da gibt es bekanntlich nicht allzu viel davon. Weil die kommen freiwillig, obwohl sie nicht mehr müssten. Und, aber alle anderen haben noch genug Pinkel mitzuschleppen, weil selbst der letzte Stein, der ist der schwerste. Der letzte ist der schwerste. Nämlich weil wir auch in der Aufarbeitung des Schicksals des Karmas ist es halt so, dass wir die allerschwersten Brocken verständlicherweise erst ganz zum Schluss bewältigen können, weil wir dann erst so weit sind, dass wir überhaupt damit fertig werden können. Also das heißt, zuerst fängt die Aufarbeitung der kleineren Sachen an und je höher jemand entwickelt ist, desto mehr kann er auch an die schweren Brocken herankommen. Das heißt, er hat genauso mit dem Schicksal zunächst zu kämpfen. Also auch wenn er Eingeweihter ist. Wenn er nicht schon wirklich Bodhisattva ist und durch ist durch das Ganze, dann hat er auch zu kämpfen damit. Ich meine, so Menschen wie Christian Rosenkreuz oder was sind darüber über das. Aber das auch noch nicht so lang, muss man dazu sagen. Also, das wird uns eher ein bisschen beschäftigen, weil das ja eben mit der rosenkreuzerischen Linie alles sehr stark zusammenhängt. Eben auch diese Kain- und Abel-Geschichte, eigentlich sind das ja in Wahrheit die zwei Seiten von uns. Das eine ist das niedere Ich, aber das Wichtige. Es ist ganz wichtig, weil ja, der ist der uns auf die Erde bringt und der uns möglich macht, dass wir uns wirklich individualisieren, dass wir die Freiheit gewinnen. Nur wir haben das Problem mit unserem wirklichen Ich, das ist der andere, der in der geistigen Welt steht sozusagen. Und es ist also die längste Zeit in der Menschheitsentwicklung so gewesen, dass sie diese Prinzipien halt jetzt auf zwei Menschengruppen aufgeteilt haben. Die einen, die sich ganz auf das konzentrieren und mit dem anderen nicht so gut können und umgekehrt. Und Rosenkreuzertum heißt aber, diese beiden Aspekte in sich zu vereinigen. Das heißt also, sprich, unseren eigenen Kain und unseren eigenen Abel miteinander zu versöhnen, sodass sie beide gemeinsam können. Dann ändert sich das ganze Bild. Nur der Abel ist der der seine ganzen Seelenkräfte aus der geistigen Welt herunterregnen kann, befruchtet und sie ausgießen kann. Das ist der Abel. Sein Seelisches ist so rein, dass er die ganze Erde damit im Grunde befruchten kann. Beim anderen nicht. Der steigt da irgendwo rauf, verdünnisiert sich dort. Aber ja nicht runter, weil dort machst du alles hin da unten. Unten dreht sich das um. Unten ist dann der Abel, der alles, was er da seelisch mitnimmt, hinaufgeben darf. Und der Kain ist der, wo alles nach unten zieht. Aber auch, das heißt aber auch natürlich, sich verbinden mit den Kräften, die da unten sind, als Voraussetzung dafür, sie verwandeln zu können. Mhm. Weil dazu muss ich sie in mein Wesen aufnehmen. Das heißt, die ganze dantische Hölle von mir aus, die steckt da drinnen. Wenn ich die nicht in mir hätte, dann könnte ich diese Aufgabe nicht erfüllen.
SiO2, Silizium.
Siliziumdioxid.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Irgendwann haben wir über die Erde gesprochen und ich habe gesagt, wenn ich es kurz in eine chemische Formel fassen will, die Abkürzung, dann ist das Quarz. Siliziumdioxid. Weil die Erdkruste, die obersten Schichten der Erde bestehen zu etwa 50% aus Sauerstoff und zu 25% aus Silizium. Das heißt, 75% der Gesteinskruste, des Gesteinsmaterials bis sogar schon in den flüssigen Bereich unten entspricht der Formel. Grob, ganz grob über den Daumen. Also das heißt, die Erde ist in gewisser Weise ein Quarzkristall. Mhm.
Da können wir noch viele Computer erzeugen.
Ja. Ja. Vielleicht fällt uns nochmal was gescheiter sein. Ja, ja, ich meine, wobei man dazu sagen muss, natürlich die ganze Technik, die natürlich was Arimanisches ist, was total Arimanisches, aber dass wir da durchgehen, ist auch eine Notwendigkeit. Gar nicht, da geht es gar nicht so darum, dass uns das Leben erleichtert, das ist ein angenehmer Nebeneffekt, weil es ist manches schon, Waschmaschine ist schon praktischer als im Bach rumpeln. Werden alle zugeben wahrscheinlich. Und das macht vor allem, gibt Zeit und Kraft vielleicht, sich mit dem Geistigen zu beschäftigen. Ich meine, es nützen zwar die wenigsten, aber theoretisch wäre die Möglichkeit dazu da. Aber das ist gar nicht das eigentlich Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, sich wirklich mit diesen arimanischen Kräften auseinanderzusetzen und zu sagen, ich muss die auch vollkommen durchdringen. Weil unser Weg zur Freiheit, dazu müssen wir das Ganze, was da unten an Widersacherkräften drinnen ist, eigentlich verwandeln und erlösen. Eben mit Hilfe auch, und da ist ja der Christus hinabgestiegen und so weiter. Das heißt ja nichts anderes, als dass er mithilft dabei. Aber wir müssen dabei sein. Wir müssen das. Also gerade Rosenkreuzertum, wahre Alchemie, heißt die Erde verwandeln. Das da unten. Und durch die Verwandlung dessen, was es bis jetzt in der halt noch nie in der geistigen Welt gegeben hat. Weil das ist eigentlich ein wieder geistige Welt, die da entstanden ist, in die ganzen geistigen Hierarchien keinen Einblick haben. Jetzt erst durch den Christus haben sie irgendwo ein bisschen einen Einblick, weil er ihnen die Botschaft bringt und das heißt, die mit ihm verbundenen Geister kriegen durch ihn einen gewissen Einblick. Aber bis zur Zeitenwende konnten die ganzen Hierarchien darüber. Haben nicht gewusst, was da unten passiert, da unten. Da unten eigentlich. Das geht noch, der luziferische Bereich, der ist noch drüber zwar, aber fischt man drüben, aber immerhin sieht man noch durch, aber eben das Arimanische überhaupt nicht. Das heißt, die Kräfte, die die Schöpfung hervorgebracht hatten, haben etwas hervorgebracht, wo ein Bereich drinnen ist, von dem sie nicht mehr wussten, was dort passiert. Und auf den sie auch keinen willensmäßigen Zugriff haben. Das heißt, das Erdinnere ist der Ort, der den Göttern entzogen ist. So kann man das sagen. Und unsere größte Aufgabe. Aber es ist sozusagen auch der Fleck, wo einzig die Freiheit möglich ist. obwohl die Widersacher selber nicht die volle Freiheit haben, aber es ist die Zone der Freiheit. Es ist der Ort, wo von da kein Einblick und keine Einwirkung möglich ist, so wirklich durchgehend. Und wir stehen genau sozusagen bildlich gesprochen an der Oberfläche, genau an der Grenze. Wir können uns dorthin wenden und dorthin wenden. Und eigentlich müssen wir so machen, in beide Richtungen gehen. Oder wie ich es gerne sage, als Kurzzusammenfassung der göttlichen Komödie, der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Also es gibt heute nicht mehr, in vorchristlicher Zeit war der einzig mögliche Weg der Aufstieg da hinauf. Jetzt geht der Aufstieg durch den Mittelpunkt durch und dann aber direkt an der Quelle, direkt ins Zentrum sozusagen des Göttlichen. Also es ist ja eigentlich komplett umgekehrt. Daher kann man zum Beispiel so in Wahrheit in gesunder Weise nicht so Dinge, obwohl sie hochgeistig waren, wie zumindest manche dieser gnostischen Strömungen, die es zur Zeit, als auch das Christentum entstanden ist, waren. Weil das war ja unheimlich, sehr auffällig, es war unheimlich geistig produktive Zeit, diese, so sage ich mal, zwei Jahrhunderte seit der Zeitenwende, so bis Ende 2. Jahrhundert. 3. Jahrhundert ist dann schon vorbei im Grunde. Aber das ist unheimlich reich. Nämlich, man muss denken, es war ja eine Zeit, wo im Grunde schon die alten Mysterien am Absterben waren. Ziemlich am Absterben. Es gab natürlich noch Relikte, und aber so wirklich gut hat es nicht mehr funktioniert. Ich meine, die eleusinischen Mysterien, was Gott was ist. Und der Mithraskult, den gab es halt bei den Römern noch sehr stark und hat ja sehr viele Ähnlichkeiten vom Kultischen her mit dem Christentum. Also da gibt es ja immens viele Gemeinsamkeiten. Ist trotzdem was anderes, aber weil der eigentliche Kerngedanke dann fehlt irgendwo drinnen, aber vom Rituellen her ist es ganz ähnlich und heißt nämlich nichts anderes, das Christentum war auch ein Mysterienkult im Grunde, im Kern damals. Und das hat sich halt mit anderen gemischt und durchdrungen und auffällig ist aber, dass diese absterbenden Mysterien in dieser Zeit, und aus dem ist die Gnosis heraus entstanden, durch das Christentum oder durch den Christusimpuls, der reingekommen ist, plötzlich einen ungeheuren Aufschwung gekriegt haben. Was da alles entsteht, was an Schriften entsteht, das ist halt wahnsinnig viel verloren gegangen worden. So muss man das ausdrücken.
Du meinst diese alten gnostischen Mitteilungen?
Ja. Also es ist ja, ich meine, mit Glück hat man dann irgendwie jetzt so, ich glaube 1945 oder was, dann diese Nag Hammadi-Schriften gefunden, wo Schätze gefunden wurden, also ich weiß nicht, so 45, 50, nein, mehr sogar.
Meinst du die Qumran?
Nein, nicht die Qumran, sondern Nag Hammadi. Das ist in Ägypten irgendwo. Also die Qumran auch, das ist auch, also das ist natürlich auch eine Quelle, aber die fast reichere sind die Nag Hammadi-Funde. Das ist irgendwo in Ägypten ein Ort. Das war unweit eines Klosters, haben sie gefunden in Tontöpfen, eben Schriftrollen. Die waren abseits des Klosters, das dort gab. Offensichtlich haben die Mönche das in Sicherheit gebracht, irgendwo, also vor der Amtskirche oder so, als das kam. Und das ist halt dann vergessen worden und irgendwann hat das Bauarbeiter oder was gefunden, haben das dann jahrelang irgendwo selber aufgehoben, haben natürlich nichts damit angefangen, bis das irgendeiner zufällig in die Hand gekriegt hat und elektrisiert war, was das ist. Und mittlerweile war das schon teilweise an Souvenirhändler verkauft, halt als irgendein altes Zeug oder so. Und die haben alle keine Ahnung gehabt, welche Schätze das sind.
Wie heißt das? Wie heißen die?
Nag Hammadi.
Nag Hammadi.
Heißt der Ort.
Ja.
Also gibt es heute so eine ganze Menge Schriften.
Das Mysterienschulen
wissen? Naja, es ist unterschiedlich. Es sind hauptsächlich gnostische Sachen, die Mysteriencharakter hatten. Und es ist unheimlich gemischt. Es gibt welche, die ganz stark christlich sind. Es gibt welche, die ganz stark vorchristlich sind. Es gibt jede Mischung. Es gibt welche, die sich ganz christlich ausdrücken, aber vom Gedankenweg total vorchristlich sind. Nämlich vorchristlich, man kann sofort unterscheiden, welchen Weg gehen die. Setzen sie die mit dem da unten auseinander oder heißt es, möglichst schnell weg. Ja, schon auf der Erde was tun, aber damit wir so schnell wie möglich wegkommen, weil das ist alles böse. Das ist böse. Die Schöpfung als solche ist eigentlich böse, weil die hätte nie so in der materiellen Form passieren dürfen. Dann sind es die, die am vorchristlichen Standpunkt stehen. Es gibt aber welche drin, die total christlich sind auch. Und da gibt es wieder welche darunter, wo aber deswegen trotzdem nicht dauernd der Christus erwähnt ist. Wo der vielleicht sogar einen anderen Namen hat. Und man erst dann darauf kommt, fix, das kann doch nicht der Christus sein. Das ist nämlich sehr interessant, also welche geistige Blüte da entstanden ist. Und im Anfang gab es nicht so diese Kämpfe. Das war erst dann, als die Amtskirche kam, also so, da fängt es an. Also ein bisschen vorher schon, also sind schon die Ersten. Und wieso? Weil die wirklichen Urchristen, die waren eben noch teilweise hellsichtig zumindest. Die haben noch was erlebt. Also die haben zumindest gewusst, sie sprechen von was Gemeinsamen irgendwo. Vielleicht waren sie sich nicht immer einig, aber sie haben gewusst, wovon sprechen. Misstrauisch sind dann die geworden, die nur mehr das Verstandeswissen hatten und selber nichts sehen. Für die war alles irgendwo gefährlich, was sie selber nicht erleben und nachvollziehen können. Ich kann das sogar verstehen. Ist eh klar, weil der eine erzählt mir das so, der andere so. Und was soll ich da? Weil da halte ich mich jetzt an meine Regeln. So steht es jetzt in der Bibel drin und dann das halten wir uns jetzt. Ende. Einfach aus einer gewissen Sicherheit dann zu einer gewissen Sicherheit zu finden. Also es ist nicht so unverständlich. Aber man merkt bei den ersten Kirchenschriftstellern noch, bei Origenes oder so, oder Clemens von Alexandria, für die ist vorchristliche Zeit, Christentum ist die Fortsetzung der vorchristlichen Mysterien. Das ist ganz klar. Die schimpfen auch nicht so über die Gnostiker. Manche ja, wo sie sagen, da passt was nicht, da fehlt was, das wird auch gesagt. Ja, es ist nämlich sogar das Überraschende, dass sogar also die Schilderungen dann der großen Gegner gegen die viele gnostische Richtungen, dass sie trotz allem relativ objektiv den Inhalt beschrieben haben. Also man dachte immer, gut, die haben das total verzerrt und total, sie bewerten es total negativ, das ist richtig, also manche. Aber die paar Fakten, die sie schildern, stimmen. Also es ist meistens einfach wirklich ein Kurzauszug dessen, was in den Schriften drinnen steht. Und nur sie errücken es dann natürlich in das Licht, dass das alles schlecht ist und dass das alles gefährlich ist. Mit manchmal einem gewissen Recht, manchmal weniger, aber es ist also ganz toll zu sehen, was da, also namentlich da in dem Bereich, natürlich um Alexandria herum, also das war die das geistige Herz damals, also das weil da alles zusammengeströmt ist, da kam das Christentum, das Judentum zusammen. Da waren die ganzen vorchristlichen Sachen noch drinnen, das Griechische natürlich, das ganze Hellenistische, das drinnen war, der entstehende Neuplatonismus, der ja eigentlich eine mystische Vertiefung des Platonischen ist irgendwo, also unheimlich lebendig und also so eine geistige Lebendigkeit würde man sich heute wünschen, aber es hat vielleicht auch seinen Grund, dass es nicht da ist, weil es natürlich halt, wie wir schon besprochen haben, gefährlich ist. Es ist wirklich, wenn man nicht nur quatscht darüber intellektuell, sondern es wirklich zu einer geistigen Übung macht und dadurch Seelenkräfte verwandelt langsam, muss man unheimlich aufpassen. Also, wobei man dazu sagen muss, wenn man sich halbwegs am Maß nimmt an etwa, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten von Steiner oder an etwas Vergleichbarem, was jedenfalls diese Klarheit hat und diese festen Regeln hat, was nicht gleich mit irgendwelchen Heilsversprechungen kommt und sagt, morgen wirst du dann schon die ersten Einblicke haben und wenn du nur eine Woche buchst, dann steigst du schon zu den höheren Dingen auf, da wird es gefährlich. Wenn du den anthroposophischen Weg wirklich konsequent geht, kann es da auch passieren, dass es in der nächsten Inkarnation ist. Aber, also, weil das ist eine der Grundregeln, also dann, dass man nicht, und zwar nämlich auch nicht im tiefsten Unbewussten, den Wunsch sagt, ja, aber ich möchte schon, also, wenigstens in 2 Jahren, also ich bin geduldig, aber in 2 Jahren will ich schon dann bitte wenigstens ein paar Engel sehen und ein Christuserlebnis haben und was sich halt so dazugehört zu einem ordentlichen Anthroposophen. Michael nicht zu vergessen.
Also, das erinnert mich an die Krankheiten. Ein guter Arzt fragt, ja, wie lange glauben Sie denn, wird das noch dauern? Ja. Und solange der Patient sagt, naja, in einem Jahr wird das schon vorbei sein, ja, dann weiß er genau, der ist noch nicht so weit fürs Gesundwerden.
Ja. Ja, richtig. Stimmt. Ja, nein, also um's kurz zusammenzufassen, es heißt, man kann halt einen geistigen Weg nur mit der Klarheit des Denkens gehen. Dorthin muss es kommen, dass es die Bewusstheit ist. Aber nicht bitte jetzt das spekulative Denken, das ist schon klar. Also wenn ich grübel darüber, wie ist die geistige Welt, das nützt mir gar nichts, sondern den Willen in der Gedankenwelt anzuwenden einmal. Also daher ist meines Erachtens diese Übung der Gedankenkontrolle, das ist die zentrale Übung schlechthin. Das ist die Kernübung. Also wo ich zumindest... ja, da immer so garantieren kann, wenn man nur alleine einmal die konsequent macht, dann ist man sicher einmal gefeit davor, dass was passiert. Da rede ich gar noch nicht von den anderen Nebenübungen. Wenn man nur alleine die konsequent macht, ist man vor den meisten Hürden schon einmal gefeit. Weil da sowieso schon eine unheimliche Willenskraft drinnen steckt, das durchzuhalten, das durchzuziehen. Und zugleich entsteht dabei ein unheimlich waches Bewusstsein. Und dieses wache Bewusstsein merkt dann auch, wenn irgendwelche Dinge hereinkommen wollen, nee, jetzt nicht, das nicht. Das kann ich zurückweisen. Und bei in der Regel, das ist halt eben... das Problem bei im Grunde allen Wegen, die nicht über dieses klare Bewusstsein gehen, dass sie immer sehr leicht was einschmuggelt von den Herrschaften der anderen Seiten. Luziferisches sehr leicht, aber durchaus auch Arimanisches. Das, während gerade auch diese Gedankenkontrollübung, weil wir ja in einer arimanischen Zeit leben, die beste Übung ist, dem Ariman Parole zu bieten. Ja, nicht nur in Parole zu bieten, sondern und langsam ein bisschen bei der Erlösung helfen.
Die Gedankenkontrolle.
Weil wenn sich der Ariman wirklich auch objektiv gespiegelt sieht in unserem Denken, dann führt das zu seiner Erlösung. Wirklich im Denken. Das heißt, wir müssen das Arimanische erkennen, ohne Tadel erkennen und sagen, da gut, da nicht gut, da lass es zu, da lass es nicht zu. Es klar zu durchschauen. Und dann wird eigentlich der Ariman erlöst. In Wahrheit hat der unheimliche, er ist sehr zwiespältig. Einerseits braucht er den Menschen unheimlich und will ihn in sein Reich ziehen, andererseits fürchtet er ihn. Die Furcht, die wir im Anblick Ahrimanns erleben, ist im Grunde die gespiegelte Furcht Ahrimanns selber. Der fürchtet sie vor uns. Weil er fürchtet durch unsere Art, Geistesart, durch unsere Art des Denkens namentlich, dass wir ihn zerstören. Ja, nämlich dort, wo wir das Schöpferische hineinbringen.
Weil wir unberechenbar sind.
Ja, dort, das fürchtet er. Sofort wird immer da die Panik und darum versucht er alles, den Menschen dorthin zu bringen, dass er sich in diesen Denkmechanismus einspannen lässt. Und praktisch die ganze Technik, die ganze große Teil der Kulturentwicklung hat nicht den Zweck, uns das Leben bequemer zu machen, sondern hat den Zweck, Ahrimann zu schützen davor, dass wir ihn mit seiner Kreativität bombardieren. Von der aber andererseits genau deswegen den Menschen braucht. Weil sonst kommt in sein Reich nichts Neues rein. Aber andererseits hat er jedes Mal so das große Zittern davor, dass das sein Reich zerstört. Weil das ist für ihn der völlig unbekannte Faktor. Das ist der, an den er überhaupt nicht herankommt. Und der Luzifer kann noch irgendwo heran an diese Dinge, aber der Ahrimann nicht. Und das ist so unbekannt für ihn, dass er Höllenangst hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir spüren, also wenn wir diese Angstzustände im Zusammenhang mit Ahrimann kriegen, liegt das eigentlich daran, weil wir seine Angst spüren. Und er uns das sozusagen mitteilt irgendwo. Das ist das Große. Und dabei lege ich seine Erlösung gerade da drin, dass er sich da nicht sperrt dagegen, was durch den Menschen hereinkommt. Aber die Vertrauensbasis müssen wir schaffen, sozusagen. Also er ist zutiefst misstrauisch dem Menschen gegenüber.
Und wenn man die Angst überwunden hat, besiegt hat zum Beispiel,
ja,
wirklich keine jegliche Angst in sich spürt, fühlt, was hat man da mit dem Ahrimann gemacht?
Naja, dann ist das eigentlich auch etwas, was zu seiner Erlösung beiträgt. Also das ist ja überhaupt auch eine Seite des Michael-Gedankens, ist ja nicht nur den Drachen zu bekämpfen, sondern vor allem diese Entängstigung in die Welt zu bringen, dieses Angstfreiwerden. Das dadurch nämlich wird der Drache von selber zahm mit der Zeit. Also eigentlich kämpft der Michael ja dadurch, das Bild ist nicht, das ist nur eine Möglichkeit, den halt mit dem Speer oder mit dem Flammenschwert, wo er den Drachen niederkämpft, aber eigentlich dadurch, dass er den Menschen die Angst nimmt, dadurch wird der Drache zahm.
Und das, Mut ist die Gegenqualität.
Ja, ja, Mut.
Der Michael,
Mut,
das, was wir
Mut.
Da
mich haben. Zusammennehmen und auf mich selbst stellen und im Tee, Mut ist ein tolles Wort.
Ja.
Mut ist ein wunderbares Wort, weil heißt, ich nehme im Grunde die ganze Welt zu mir, in mich hinein. Das heißt, ich verbinde mich mit der ganzen Welt, indem ich sie in mein Inneres, in mein dunkles, enges Inneres nehme. Und dort schlägt der Geist ein und verwandelt das Ganze. Und dadurch stehe ich fest und sicher, nichts kann mich erschüttern, weil da schlägt die unerschöpfliche Quelle des Geistes, kommt da herein. Also das heißt, ich nehme eigentlich von mir aus auch das ganze dunkle Schlechte, was da draußen ist, und verwandle es. Das wäre dann der nächste Schritt. Ich meine, man kann einmal anfangen, dass man das Gute hereinnimmt, das ist schon einmal, würde ich empfehlen irgendwo. Aber wenn die Kraft fortgeschritten ist, dann kann ich sozusagen langsam nach und nach auch die ganzen Giftstoffe, die seelischen Giftstoffe zu mir nehmen, was letztlich dann irgendwann einmal die Aufgabe ist.
Von Vom Guten ist heute nicht viel zu finden.
Ja, da will man sehr genau. Da sind wir jetzt bei der Positivitätsübung. Die heißt, finde in dem ganzen Heuhaufen die Stecknadel irgendwo und sag, ja, das ist es. Da liegt die Zukunft drin. Und der ganze Berg, ich sehe ihn zwar, aber sag, da, das Punkterl. Dieses ganz bescheidene, winzige Punkterl. Das ist, und meine ganze Kraft geht hin, das zu stärken. Und ich lasse mich nicht abhalten von dem. Das ist nicht einfach, weil wir werden zugeschüttet mit dem ganzen Zeug. Tagtäglich. Tagtäglich. Ich meine, es ist natürlich so, dass das schon seinen Grund hat, dass die Kultur so ist, wie sie ist. Weil sie ist dadurch eine beständige Aufforderung zu dem Schulungsweg. Nichts anderes. Also das kann man fast direkt ablesen. Und natürlich sind es Aufgabenstellungen. Das sind Aufgabenstellungen, die uns verdammt schwer fallen. Und den Schulungsweg bewusst zu gehen, heißt nichts anderes, als dass ich mich jetzt bewusst diesen Schwierigkeiten aussetze oder mich mit ihnen auseinandersetze. Das ist nichts anderes. Die ganze Menschheit wird halt durchs Menschheitskarma dazu erzogen, dass diese Dinge passieren. Dass sie sich mit dem auseinandersetzen muss, vielleicht in Jahrhunderten. Und das wird so lang auf sie einprasseln, dass die Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, bis die Lektion gelernt ist. Wenn mehr Menschen da sind, die bewusst sagen, ich nehme das auf mich, ohne Schicksalsschlag, ohne dass mich wer zwingt, sondern freiwillig, gehe ich diesen Schulungsweg und mache dabei eben diese ganzen Dinge durch, weil ich eben mich auseinandersetzen muss mit den ganzen Schwächen, die noch in mir sind, auch mit den Schwächen, die ich um mich erkenne, vielleicht in einem weiteren Schritt, wo ich sage, ich kann das nicht so lassen, wie es ist, sondern ich muss was dazu beitragen, dass es sich ändert. Also das heißt, in Wahrheit, wenn man den Schulungsweg geht, geht es immer auch darum, nicht nur die eigenen Schwächen zu verwandeln, das ist die Voraussetzung, aber zugleich auch immer zu schauen, was kann ich in meiner Umgebung verbessern. Und ich kann, da merke ich nämlich sehr schnell, ich kann auch in der Umgebung nur das verbessern, was ich zuerst in mir verbessert habe. Es geht gar nicht anders. Also ich muss zumindest begonnen haben, sagen wir so. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt so fertig und dann das Nächste, es geht gleitend ineinander über, aber ich muss begonnen haben. Das Wichtige ist immer dieses Anfangen und dann dabei bleiben. Auch wenn es, wie es meistens ist, dann mit der Zeit ein bisschen langsamer läuft. Weil oft ist es so am Anfang, wow, voller Enthusiasmus ist man drin und dann geht es einmal eine Zeit ganz gut und dann kommt aber in der Regel die große Durststrecke, die vielleicht Jahre dauert. Und da tut sie nichts. Und dann kommt der Schlendere an irgendwo. Dann, im Grunde ist das nur so die Prüfung. No? Fällt das durch oder nicht? Ja, nein, ich gebe da jetzt keine besonderen Eingebungen, nichts. Schau mal, wie du weiter wurstelst. Ist eh unser eigenes höheres Ich, ist unser Abel da oben. Der hat uns halt manchmal auch ein bisschen ärgern, was du, aber er hat schon recht.
Es gibt ein sehr schönes Christuswort: Ich bin in jedem Neubeginn und in jeder Zielerreichung.
Ja. Ja, nein, es ist überall da, es ist die Kunst, das halt zu entdecken. Es ist die Kunst, das zu entdecken. Und wie soll ich sagen, um noch jetzt noch einmal zum Abschluss auf diese Gedankenkontrolle zurückzukommen, man kann diese Übung ja immer mehr dadurch steigern, auch, dass man sie wirklich an die banalsten Dinge hernimmt. Weil da wird es immer schwieriger. Je fader das Zeug ist und je uninteressanter und je unspiritueller der Gegenstand, weil wenn ich jetzt irgendeinen hochspirituellen Gedanken nehme, das ist ja noch interessant. Aber wenn ich irgendwas total Fades nehme, Nichtsagendes, was eigentlich null Bedeutung im Grunde hat, erstens fallen einem da nicht leicht viele gute Gedanken dazu ein, was fällt mir jetzt ein dazu, dann wird es also schwierig. Irgendein Papierflankerl oder weiß ich nicht. Was fällt mir jetzt zu den Papierflankerlein? Es steckt unendlich viel, da kann man schon anhängen, aber es ist nicht interessant und Ding. Also, aber wenn man das immer mehr dorthin steigert, der Zielpunkt wäre, dass man nichts mehr festhält. Aber das halte ich fest. Dann bin ich Meister, wenn ich das schaffe, das Nichts festzuhalten. Wenn mir das gelingt, das Nichts festzuhalten, in Gedanken, dann habe ich in Gedanken die schöpferische Quelle. Weil die kommt aus dem Nichts.
Das Nichts festzuhalten.
Ja,
okay.
Ja, aber das heißt de facto für mein Bewusstsein nichts festzuhalten. Weil das Bewusstsein ist dann ganz leer. Und dann halte ich das ganz leere Bewusstsein fest. Da komme ich dann in die wirkliche Intuition hinein. Da habe ich nicht einmal mehr meine eigene Tätigkeit, die ich ins Bewusstsein rücke.
Das ist nur ganz kurz.
Ja. Aber Zeit spielt auf der Ebene keine Rolle. Wie wir schon besprochen haben, da ist der Sekundenzeiger hängt. Der hängt, solange ich in der Meditation drinnen bin, dann im Grunde. Das äußerlich ist es halt eben gerade der Sekundenbruchteil, aber im geistigen Erleben ist es endlos. Das können ganze Äonen sein. Das ist wurscht. Da herrschen wirklich andere Verhältnisse. Man kann das manchmal nachvollziehen in den Träumen, wo oft durch irgendein äußeres Geräusch oder das Sonnenlicht fällt herein, wird eine ganze Traumsequenz ausgelöst. Und man kriegt das aber, weiß ich nicht, irgendwas ist umgefallen, jetzt ist eine ganze Schlacht geht los, aber mit Vorgeschichte, bis sich der Krieg überhaupt entwickelt hat. Und was dann alles passiert, also endlos, und man merkt noch, das letzte Ding, wie das umfällt. Das heißt, das ist in einem Flusch, ist da eine ganze zweite Weltkrieg sozusagen durchgegangen.
Ja, das ist wirklich ein
Wahnsinn. Das ist also die Zeit hat dort nicht die Bedeutung wie hier. Also das ist, dort herrscht völlig freie Beweglichkeit im Zeitlichen. Das heißt, ich gehe durch das Ganze durch und komme wieder im Grunde da an, wo ich ausgegangen bin. Das ist kein Problem. Ich gehe in die Vergangenheit, ich gehe in die Zukunft sozusagen und bin wieder genau dort, wenn ich rauskomme aus der Meditation.
Also da war im Grunde.
Ja, genau.
Hier bin ich wieder.
Genau. Naja, gut. Wenn wir uns das nächste Mal wieder ein bisschen stärker noch auf dieses Kein- und Abel-Thema konzentrieren und schauen dann, wie das eben weitergeht ins Rosenkreuzertum. Also wie die Perspektive ist. Also ich werde noch einmal ein bisschen wiederholen, also die Kerngedanken von dem, also vor allem, weil es ja etwas ist, was gerade uns heute sehr stark betrifft, weil wir den Prozess, wenn wir einen geistigen Weg gehen, eigentlich durchmachen müssen. Also das heißt, es ist die Auseinandersetzung zwischen unserem Ego, zwischen unserem niederen Ich und unserem höheren Ich. Mit dem hängt es einmal zusammen. Also das heißt, wir erleben das hautnah. Das ist ein Bild, das total gegenwärtig ist, im Grunde. Und das Zweite ist, wir werden schauen, wie das dann mit der Tempellegende zusammenhängt. Das haben wir eh schon einmal auch ein bisschen angerissen, aber das werden wir noch ein bisschen vertiefen. Mhm. Da gibt es doch noch einiges dazu zu sagen. Also da stehen wir aber immer noch in der vorchristlichen Zeit. Und ich denke, wir werden dann als nächstes weitergehen. Da springen wir dann allerdings ein bisschen raus aus dem Alten Testament, eben an die Zeitenwende, die Geschichte, also Erweckung des Lazarus und was damit zusammenhängt, Lazarus Johannes. Weil das hängt also mit den ganzen Geschichten sehr, sehr stark zusammen. Und das heißt, von da kommen wir dann in die Zeitenwende, in diese Änderung, die damit eingetreten ist. Und das gab die Möglichkeit dann, dass einmal dann irgendwann das Rosenkreuzertum entstehen konnte, mit noch Zwischenstationen. Also es ist ja dann die Individualität, die später Christian Rosenkreuz heißt, die da auch irgendwo durchgeht, die also der Hauptträger einmal dieser Entwicklung ist.
Hast du da im Zuge dieses Themas Rosenkreuzer auch die jüngste Hochzeit
Könnte man als Thema machen, ich meine, dann hängen wir eh gleich wieder mal so 3 Semester dran. Weil, ja, wäre spannend, ja, ohne weiteres. Es gibt hochinteressante Sachen, wo so Splitter herauskommen, nicht in Reinheit, aber doch zu verfolgen sind. Ich weiß nicht, ob ihr kennt zum Beispiel von C.G. Jung das Rote Buch.
Nein.
Ist nicht zu seinen Lebzeiten veröffentlicht worden, sondern eben vor ein paar Jahren erst. Mhm. Das hat er aber trotzdem offensichtlich nicht nur für sich geschrieben, aber er war sich nie sicher, ob er es veröffentlichen soll oder nicht, weil er dort seine Schauungen, seine wirklichen Imaginationen festhält. Und die erste war eben, ich glaube, naja, ein Jahr ungefähr vor Ausbruch, 1913 war das, hat er eine fürchterliche Imagination, muss man sagen, ist eine Imagination, wo er also einfach erlebt, ganz Europa in Blut getaucht und die Bilder werden immer stärker, als er träumt. Es kommt aus den Träumen zunächst einmal und das kommt immer wieder und es kommt immer wieder ein bisschen drauf und erst als der Erste Weltkrieg ausbricht, war ihm klar, dass er das gesehen hat. Mhm. Und wo er eben halt auch dann aber sucht, weil letztlich geht es auch darum, dass sein höheres Ich ihn leitet dabei oder ihm Aufgaben stellt und wie er dem begegnet irgendwo. Und es sind also, er hat natürlich nicht diese volle Bewusstheit dabei, wie es ein Steiner hat. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Also er weiß nicht immer genau, was es wirklich ist. Und manche Deutungen sind dann verkehrt. Und er war sich bis zum Schluss nie sicher über alles. Ist das jetzt Wirklichkeit oder nicht? Er schwankt immer wieder hin und her. Er selbst in seinen letzten Interviews, wo er ja nicht über das wirklich spricht, aber da gibt es ein berühmtes BBC-Interview, das war ein, zwei Jahre vor seinem Tod, wo relativ gegen Schluss in der BBC-Reporter eben fragt, ja, also wie ist das jetzt, glauben Sie an Gott? Dann sagt er, ich muss nicht an Gott glauben, ich weiß es. Und trotzdem, im nächsten Interview relativiert er das schon wieder. Man muss dazu sagen, dass er natürlich durch seine medizinische und akademische Laufbahn natürlich auch gezwungen war, im Grunde sich zu fügen irgendwo und nicht zu viel zu sagen. Mhm. Weil du fliegst sofort raus überall und kriegst keinen Zugang mehr, wenn du das Geistige als Realität siehst. Ich meine, da wurde natürlich der Steiner auch überall ausgegrenzt, ja. von allen Wissenschaftlern. Weil das ist eine Ungehörigkeit einfach. Und darum hat er sich der Junge bedeckt gehalten. Es war ein Mittergrund, aber das führt halt so weit, dass er sich selber nie hundertprozentig sicher war. Einerseits total, ja, das ist ganz echtes Erlebnis, das ist klar und Ding. Und am nächsten Tag ist es wieder. Ist es wieder zu bezweifeln. Also das ist fast seine Lebenstragik, kann man sagen.
Hat er die Schriften vom Steiner gekannt?
Meines Wissens nicht, nein. Er hat nur, glaube ich, also ein bisschen was von den theosophischen Schriften gekannt und die sind natürlich nicht so klar. Mhm. Also meines Wissens nicht. Das ist halt ein Schicksals. Ja. Weg. Ich meine, der selber ein Schweizer und das ist im Grunde so, sitzt er direkt daneben und kommt überhaupt nicht heran an das. Aber es sind teilweise ganz, ganz klare, reale Schilderungen. Also dazwischen ist, ist auch wieder manches Schmus, sozusagen. Also sprich wo nur seine eigenen kleinen Sachen durchkommen. Das, mit dem schwankt es immer wieder. Aber die Bilder sind Ding. Und es hat sicher auch viel Rolle dann gespielt, die Zusammenarbeit mit dem Physiker, mit Wolfgang Pauli, von dem ich auch schon öfters erzählt habe. Der ja auch also diese Bilder hatte. Natürlich auch nicht hundertprozentig voll bewusst, obwohl er so ein wirklich brillanter Denker war, aber halt Verstandesdenker. Und das reicht nicht, um mit dem fertig zu werden. Aber der war sich jedenfalls über die Bilder sicher, dass die Realität sind. Der Pauli war sich sicher. Mhm. Der war sich vollkommen sicher und der war sich auch sicher, dass das Dinge auslöst in der Umgebung. Wenn man diese Dinge erlebt und bis zu diesem imaginativen Denken kommt, dass das was tut.
Das und jetzt sind die dabei da oben in der geistigen Welt.
Ja, genau. Die versteht sich sicher gut. ja, weil ich habe schon herunten, also durch die Zusammenarbeit, die war für beide Seiten unheimlich befruchtend. Mhm. Unheimlich befruchtend. Na, also das kann ich euch auch ein paar so Sachen vorlesen von dem roten Buch. Das ist ein toller Schmöker. Er hat das ja kalligraphisch gemacht. Er hat das ja ein Buch angelegt und mit Zeichnungen versehen und kalligraphisch mit kalligraphischer Feder geschrieben. Also das ist ganz toll gemacht und mit vielen, vielen Illustrationen und Bildern, teilweise symbolische Bilder auch nur so ein bisschen halt ans Buddhistische, so an so Mandalas erinnern, auch aber ganz andere, auch unterschiedlich. Das ist so ein Serwetzer. Ich habe mir den Luxus unlängst geleistet. Das kostet 200 Euro, das Ding. Ist aber 7 Kilo schwer, oder was, glaube ich, ist so ein Format. Also man kriegt ein ordentliches Gewicht wenigstens dafür. Genau. Aber es ist wirklich spannend. Also es ist echt spannend. Eben auch zu sehen, wie da ein Mensch ist, der winkt damit, kommt irgendwo heran, aber nicht ganz. Er ist so immer an der Grenze. Er hat natürlich nicht die vollbewusste Begegnung mit dem Doppelgänger. Und vor allem nicht, also mit dem Doppelgänger schon, mit dem Schatten, aber am Hüter kommt er nicht vorbei. Mhm. Das ist auch ganz deutlich. Also das heißt, und nämlich bis dorthin, bis du wirklich beim großen Hüter vorbei bist, oder zumindest auf Augenhöhe bist, sagen wir mal so, hast du eben keine Sicherheit. Ist das geistige Realität oder ist das nur dein eigenes? Oder ist es eine Mischung? Du kannst es noch nicht ganz auseinanderhalten. Weil der Prozess, das zu erkennen, beginnt, wenn du dem kleinen Hüter begegnest oder dem Doppelgänger begegnest, weil das ist sozusagen deine Schattenseite, die du einmal ausklammern musst. Also das heißt, wenn du die aus den Bildern rausziehen kannst, dann bleibt das reine Bild über. Aber das ist ein Prozess, der sich jetzt durchzieht im Grunde, fertig ist der erst, wenn du beim großen Hüter bist. Also das heißt, dann hast du eigentlich den kleinen Hüter zu einer Gestalt verwandelt, die, naja, dem großen Hüter zumindest angemessen ist. Das heißt, die auch so lichtvoll und klar ist. Und das ist ein weiter Weg. Fertig ist der sowieso nicht in einer Inkarnation und auch nicht da braucht man eine ganze Menge dazu. Aber es muss auch nicht immer ganz fertig sein. Das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht so 100%, ja. Aber es erfordert einen gewissen Reifegrad, einmal dorthin zu kommen. Das heißt nicht, dass dann der Weg schon fertig ist, komplett und dann alles gelaufen ist, aber man muss ein bisschen ordentlich was getan haben, dann geht es. Aber dann kann man sicher sein. Wenn vorher herrscht einfach keine Sicherheit darüber. Du kannst tolle Erlebnisse haben, die auch wahr sein können. Du kannst unscheinbare Erlebnisse haben, die wahr sein können. Du kannst tolle Erlebnisse haben, die ein völliger Schmuss sind. Das heißt, wo nur die Widersacher sind und deine eigenen Dinge, weil das gleitet sich in alles sehr ähnliche Bilder, kann sich das gleiten. Das am Bild an sich kannst du zunächst einmal gar nichts sagen, also bevor du das nicht wirklich richtig lesen lernst. Und da kann es auch sein, dass das eben halt was Falsches liest. Ne? Das kann ohne weiteres noch passieren. Und also darum ist es gut, ist es eher gut sogar, wenn nicht gleich zu viele Bilder und zu viele Erlebnisse kommen, weil man im Grunde da gar nicht in der Lage ist, die dann wirklich ehrlicherweise zu beurteilen. Ich meine, vielleicht ist dann ein Erlebnis einmal und dann ist einmal 20 Jahre nichts. Weil die Zeit brauche ich, um dem einen Erlebnis auf die Spur zu kommen, was das ist. Ich meine, da sieht man dann natürlich, was ein Steiner konnte, weil der konnte es halt, weiß ich nicht, jeden Tag. Aber da müssen wir uns klar sein, dass wir dort allesamt wohl noch nicht sind. Und weil sonst hätten schon ein paar Steiner sein umrennen. Und mir fällt aber nichts auf diesbezüglich. Ich meine, wobei ich sicher zugeben muss, noch einmal macht es der Steiner nicht so geschwind, dass er sich so in die Öffentlichkeit stellt. Er hat sich verdient, jetzt wie die meisten Eingeweihten im Unbekannten zu wirken. Weil man muss sich ja vorstellen, wenn man es wagt, sich so in die Öffentlichkeit zu stellen, was aber eine Notwendigkeit war, dann werden die Widerstände steigen so. Also das ist ein Riesenopfer im Grunde. Es ist ein Riesenopfer und der schwert den eigenen Weg unheimlich. Also aber in Einzelfällen geht es halt nicht anders, weil wie soll ich das sonst unter die Menschheit bringen? Also das ist unheimlich schwierig. Na, aber trotzdem, also es hält sich in Grenzen. Also das sind wirklich die weit voraus sind. Aber es fängt jetzt an, dass mehr Menschen den Weg gehen können. Aber dann muss man wirklich Geduld haben. Weil selbst also wenn man alte Fähigkeiten mitbringt, da ist es besonders kritisch, weil wenn man die schon hat, dann möchte man es natürlich nicht gern verlieren, weil man sieht ja doch irgendwas ja, aber die Gefahr ist eben riesengroß, dass ich den Sprung nicht schaffe und dass sie dann gerade in der Übergangsphase, wenn ich aus den alten Kräften her noch was Sicheres hatte, in dem Moment, wo ich jetzt aber den Schulungsweg gehe, verliere ich dort die Sicherheit. Also
die alte,
das ist das Problem. Also es kommt eine Übergangsphase, wo das ganz unsicher ist und wo es am allerbesten ist, wenn die Bilder dann, die alten sozusagen, möglichst schnell verschwinden. Und das ist also einfach eine immense Durststrecke. Also vor allem, weil die alten Bilder in der Regel, dass sie ein bisschen was Luziferisches im Hintergrund haben, was viel Beglückenderes haben als die Neuen. Die Neuen, die kommen, es ist erstens einmal anstrengend, es überhaupt hinzukommen. Und dann haben sie in der Regel, ich meine, Steiner sagt das sogar irgendwo einmal, dass wenn sie nicht mit Schmerz behaftet sind, dann sind sie nicht richtig. Mhm. Also die tun weh. Die tun weh. Sie tun nämlich deswegen weh, weil du siehst erstens einmal sowieso nur die Sachen, die für dich bestimmt sind. Das heißt, sie haben was mit dir zu tun und sie haben immer auch etwas zu tun, eben mit etwas, was du bearbeiten musst. Das heißt, dass du ändern musst. Und das tut weh. Das tut einfach weh, weil das sind Dinge, die einfach tief sitzen, die wir jetzt normalerweise eben nicht bewusst im Griff haben und die tief sitzen. Und die muss ich eigentlich loswerden. Und das ist das, was weh tut, aber was den nächsten Schritt bringt. Und was auch irgendwo dann wieder ein bisschen mehr Garantie gibt, dass das, was dann hereinkommt, eben wirklich was Echtes ist und was Reines ist und nicht verfälscht durch meine Einseitigkeiten, die ich habe. Also, das muss man ganz deutlich sagen, darum ist auffällig der anthroposophische Schulungsweg, ja, ich sage, der langwierigste, den ich kenne. Also so, es gibt alle möglichen Wege, wo es da relativ viel schneller zu irgendwelchen Erfahrungen kommen kannst.
Wenn das so. Das Ziel ist.
Wenn das das Ziel ist, ja, wenn das ja. Das Ziel ist, richtig, ja. Und beim anthroposophischen Schulungsweg steht immer im Vordergrund, das Wichtigste ist, dass du zuerst die Reife erlangt hast, dass du voll bewusst und in vollkommener Freiheit das aufnehmen kannst. Solange das nicht garantiert ist, siehst du nichts. Das ist einfach der Punkt. Und wenn du das einmal gesehen hast, heißt das noch nicht, dass das das nächste Mal siehst, weil das die nächste Tücke ist. Beim ersten Mal geht es vielleicht noch gut, es wird beim zweiten Mal auch dasselbe oder Ähnliches zu sehen, um einiges schwerer. Man sollte glauben, normal ist jetzt übel was, mit der Zeit geht es immer besser. Da wird es immer schwerer. Selbst das, was mir einmal gelungen ist, dort bin ich jetzt. Ja, denkst du, es wird schwerer. Jetzt mach einmal weiter, dann wirst du vielleicht so weit sein, dass du das ein zweites Mal erholen kannst. Weil in Wahrheit ist es eben so, wie ich vorher schon angedeutet habe, man braucht vielleicht 20 Jahre, um das aufzuarbeiten. Und dann ist man bereit, das wieder zu sehen und tiefer zu sehen, mehr jetzt zu sehen davon. Ich meine, wir sind halt noch keine Steiner, die das in einer Nacht machen. Das ist halt der Unterschied. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Nützen tut es einem eh nichts. Nützen tut es einem nichts. Also weil auch wenn irgendwelche Erlebnisse kommen, kann man sich alles Mögliche einbilden dabei. Aber in der Realität ist es wertlos. Es hat, weil wenn man so weit ist, dann, wenn ich so weit bin wie ein Steiner, dann kann ich es eh jede Nacht. Dann, oder fast jede, wie auch immer, oder am Tag. Das werde ich dann eh merken mit der Zeit. Aber also diese Geduld ist absolut notwendig. Und man muss auch denken, in Wahrheit die Anthroposophie, obwohl Steiner immer wieder gesagt hat, die Anthroposophie ist nicht für die Ewigkeit geschrieben, das ist für die jetzige Entwicklungszeit. Aber trotzdem, denke ich, wird es noch eine Weile dauern, bis das so richtig greift. Bis Generationen da sind, die damit wirklich was anfangen. Ja, mein Gott, gab es in der Vergangenheit auch schon.
Bevor man so einen Weg antritt, ist es nicht notwendig, für jedes Individuum mit sich selbst im Klaren zu sein,
ja,
warum man das machen will?
Ja.
Was ist das Ziel eigentlich?
Ja, richtig. Richtig.
Und das muss gedanklich
sein. Ja, das muss gedanklich sein. Und das muss ja ganz gedankenklar sein. Also es reicht nicht, ja, ich will was Gutes für die Welt tun oder so. Das ist schön, sicher sollte es sein, aber das muss ganz klar gefasst werden. Es reicht nicht, dass es sozusagen so ein positiver Gefühlsausdruck einfach ist. Das ist zu wenig. Da muss ich mir sehr bewusst werden dann auch, was kann ich mit meinen Fähigkeiten konkret dazu beitragen. Das können äußere Handlungen sein, das kann natürlich auch eine rein geistige Arbeit sein, wobei ich sage, besser ist es zuerst einmal praktisch was zu tun, bis man so weit ist, dass man rein geistig was tun kann, was wirklich dem Wohl der Welt nutzt. Weil im praktischen Tun ist ja auch ein geistiges Tun damit verbunden, aber man hat noch die Hilfe und Unterstützung und vor allem auch die Widerstände zu überwinden. Es ist immer ein Geistigen, der Luzi kommt halt immer sehr leicht herein und man schwimmt so drüber irgendwo. Und dann wird es eigentlich nicht besser, sondern schlechter. Das ist immer so die Gefahr. Also das heißt, dessen sollte man sich dann ganz klar werden, was kann ich mit meinen Fähigkeiten auf dem Platz, wo mich das Schicksal hingestellt hat. Ich meine, das kann schon sein, dass mich das Schicksal jetzt so hingestellt hat, dass sagt, ich fahre jetzt nach Afrika und mache das dort. Aber dann muss ich einen karmischen Bezug dazu haben. In irgendeiner Form. Und auch die meisten von denen, die Ärzte ohne Grenzen oder die sowas machen, haben auch einen karmischen Bezug. Sie wissen es nicht, vielleicht nicht, aber sie haben einen. Ein anderer hat keinen dazu und der wird dort nicht hinfahren, weil das auch völlig sinnlos wäre. Der kann dort nichts Fruchtbares machen. Er muss vielleicht ganz was anderes machen. Also, und das ist die erste Hürde, die zu nehmen ist, dass man sich dessen bewusst wird, was kann ich aus meinem Schicksalsweg heraus überhaupt tun? Sinnvollerweise. Und, aber ganz konkret dann. Das kann auch ganz was Bescheidenes sein. Also es ist besser, mit was Bescheidenem anzufangen, als gleich, wir retten die ganze Welt oder zumindest Europa oder irgend sowas. Das ist zu nebulos. Das kann ich im Hintergrund haben, natürlich. Dass ich diese Weltperspektive immer zu haben, das, was ich hier lokal tue, hat Bedeutung für die Welt, das ist wichtig, aber ich muss sehr konkret werden. Sehr konkret werden. Konkret, was kann ich ganz bestimmten Menschen Gutes tun, zum Beispiel, mit denen ich schicksalsmäßig verbunden bin, vielleicht schwierig verbunden bin, wo wir gegenseitig was auszugleichen haben. Wie kann ich das so tun, dass ich dem etwas gebe, was erstens hilft, mein Karma abzutragen, dem aber zugleich was gibt und es in einer Weise gibt, die zugleich für die Gesamtentwicklung was beiträgt. Weil der christliche Karma-Ausgleich besteht eigentlich darin, nicht bloß die Schuld auszugleichen, sondern sie auf eine Weise auszugleichen, die zugleich eine positive Wirkung für die Welt hat. Weil so karmisch ist es einmal zwischen uns zwei oder immer zwischen den Menschen. Aber es kann das Karma immer so ausgeglichen werden, dass das darüber hinaus auch eine Bedeutung hat. Also das, und das kann nur jeder für sich selber herausfinden. Es kann niemand anderer herausfinden für dich, was deine Möglichkeiten, was dein, ja, vielleicht kann man das Karma sehen, irgendwo ein bisschen was, wenn man so weit ist, aber auch das nutzt nichts, deswegen kann ich nicht die Entscheidungen treffen. Also die kann man nur selber, und das ist auch nur gesund, wenn man selber auf diese Dinge draufkommt, nicht, weil es wäre völlig eine Schnapsidee, es kommt wer und sagt, ja, weißt du, warst im früheren Leben das und das, du hast das und das angestellt, also bitte schau, dass du das in Ordnung bringst, das wäre eine Katastrophe. So kann ich das nicht machen, selbst wenn ich das ganz genau sehe. Sondern er ist reif dazu, wenn er es selber sehen kann. Dann ist er reif dazu. Es ist eh so simpel im Grunde. Ich meine, wenn ich bereit bin, es zu sehen, dann sehe ich es. Ganz was einfach.
Mit der Palmblatt-Bibliothek dann? Ist das ein Unfug? Oder?
Naja, man muss aufpassen. Es ist... Der neue Weg ist es nicht. Der neue Weg ist es nicht. Einfach, ich bin also wahnsinnig skeptisch gegen allen Dingen, die mir von außen irgendwo sagen, was mein Schicksal ist und was ich tun soll, sozusagen. Aber es ist gut gemeint, aber es heißt, es wird mir, es mag auch richtig sein. Also das will ich gar nicht sagen. Umso gefährlicher ist es. Weil ich erfahre es dann zu einem Zeitpunkt, in dem ich selber aus mir heraus noch nicht so weit bin, es in Erfahrung zu bringen. Und das heißt nichts anderes, als ich bin zu dem Zeitpunkt, soll ich es auch nicht in Erfahrung bringen, weil ich noch nicht so weit bin. Wenn ich so weit bin, dann weiß ich es eh. Ja, nein, es ist eh ganz simpel. Ich meine, wenn ich so weit bin, dass ich lesen kann, wenn ich so weit bin, dass ich die Ziffern und das alles lesen kann, dann werde ich erfahren, was drinnen steht, dann bin ich so weit. Das war in der Vergangenheit anders, eben weil in der Vergangenheit immer der ganze Priesterkreis und das alles dabei war, die das Ganze kontrolliert und gelenkt haben. Und das ist heute nicht mehr. Und in so eine Abhängigkeit darf ich mir heute nicht mehr begeben. Also ich werde dann eigentlich, ohne dass das derjenige vielleicht anstrebt, aber von dem trotzdem abhängig, der mir das gesagt hat, der mir das mitteilt oder vermittelt oder irgendwas. Ich komme dadurch immer in die alte Situation irgendwo zurück, ne, die funktioniert einfach nicht mehr. Und das heißt, mein Tipp ist Finger weg, absolut Finger weg davon. Auch wenn es noch so kribbelt und man es gern wissen möchte. Das ist Ding. Na gut, meine Lieben, ich würde sagen, heute machen wir Schluss.
Danke, Wolfgang.
Gerne, gerne. Nächste Woche weiter.
Aber Wolfgang.